Der Markt regelt es nicht effizienter. Ansonsten hatten wir schon jemals eine Zeit, in der der Markt quasi alle Bedürfnisse, Wohnbedürfnisse befriedigt hat? Ich würde sagen, nein.
Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast mit Eva Völpel und Sabine Nuss.
Herzlich willkommen, ihr da draußen, zu unserer vierten Folge unseres Wirtschaftspodcasts Armutszeugnis und herzlich willkommen, Sabine.
Hallo, Eva.
Heute sprechen wir über ein Thema, das wohl viele von uns extrem im Alltag umtreibt, nämlich die Wohnungsnot und zu hohe Mieten, die vor allem in den Städten und den Ballungszentren immer weiter steigen. Wir wollen dabei aber weniger auf mietrechtliche Instrumente schauen, sondern vor allem auf den Boden. Warum auf den Boden? Weil die Privatisierung von Grund und Boden eine extrem wichtige Ursache dafür ist, dass wir diesen Mietenwahnsinn überhaupt erleben. Der private Bodenbesitz ist nämlich eine Umverteilungsmaschine par excellence. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Und du, Sabine, hast dafür unter anderem mit Susanne Heeg gesprochen. Sie ist Professorin für Humangeografie an der Universität Frankfurt und beschäftigt sich vor allem mit stadtgeografischen Fragen, unter anderem der Bedeutung von Global Cities und Umbrüchen in Städten insgesamt.
Genau, und ich bin so ein bisschen drüber gestolpert, über Geografie, weil das ist altgriechisch und heißt die Erdoberfläche beschreiben, und habe Susanne dann auch darauf angesprochen und sie meinte, ja klar, im Grunde genommen erforscht sie das, was auf der Erdoberfläche passiert und wie Menschen das gestalten, wie sie darauf leben. Insofern, allein das verweist schon ein bisschen darauf, wie wichtig der Boden ist bei dem ganzen Thema, ne?
Und du hast dich natürlich auch selbst nochmal in der einen oder anderen Frage schlau gemacht und ich bin sehr gespannt, was du rausgefunden hast.
Ja, und ich habe festgestellt, Eva, das muss ich jetzt einfach mal kurz vorwegschicken, ich habe zwischenzeitlich in der Vorbereitung auf diese Folge echt kurz mal gedacht, ich schmeiß das hin.
Was? Unserem Podcast?
Nee, aber diese Folge, weil ich meine, ich habe unglaublich viel nochmal nachgelesen über die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Ich will jetzt wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist im Grunde genommen in einer bestimmten Wissenschaftscommunity Konsens, dass eine soziale Wohnraumversorgung und private Renditeinteressen nicht zusammengehen. Ja, und man konnte quasi zugucken, wie die Politik uns in diese Situation manövriert. Und da habe ich echt gedacht, das hat mir wirklich richtig Magenkrämpfe gemacht. Wenn man wenigstens jetzt das so sehen würde und so eine Art Untersuchungskommission machen würde, was wir irgendwie mit dem Neoliberalismus angerichtet haben, okay. Aber wie wir merken werden, ne, es geht ja eigentlich im Grunde genommen gerade so weiter. Und das hat mich schon echt frustriert.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Das geht mir auch oft so, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige. Und zuletzt ging es mir so, als wir Wohnung gesucht haben und uns da auf dem Mietenmarkt in Berlin tummeln durften. Das ist wirklich so, dass man die absolute Krise kriegt.
Absolut. Und ist es, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es ist ein Dauerthema, wenn man abends irgendwie Leute trifft oder generell sich unterhält. Es ist ständig ein Thema. Es gibt immer Leute, die nichts finden oder die jetzt zu viel zahlen, die Miete erhöht kriegen. Also es ist echt super anstrengend.
Ja, und wir fangen gleich mit den schlechten Zahlen dann auch mal an. Eine kurze aktuelle Bestandsaufnahme. Derzeit fehlen nämlich bundesweit, es gibt ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber es gibt eine Zahl, die sagt, rund 1,5 Millionen Wohnungen und natürlich vor allem bezahlbare Wohnungen. Und die Mieten für die existierenden Wohnungen, die klettern immer weiter, vor allem in den Großstädten. In Berlin etwa haben sich die Mieten in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Aber es gibt auch Unterschiede, beziehungsweise es gibt bestimmte Muster zu erkennen, oder Sabine?
Es ist also nicht überall gleich. Wir haben in den westdeutschen Bundesländern eine stärkere Mietenerhöhung als in Ostdeutschland zum Beispiel, also immer im Schnitt, ne? Aber besonders steigen die Mieten in den Metropolen, also in diesen sogenannten Ballungszentren. Und die letzte Zahl, die jetzt gerade speziell für Berlin rumging, da hieß es, dass es im Vergleich zum Vorjahr schon wieder eine Mietensteigerung gab, im Schnitt ungefähr um 18,3%. Also fast um ein Fünftel sind bei Neuvermietung die Mieten hier in Berlin schon wieder gestiegen.
Ja, Neuvermietung, das war auch bei mir vorhin, das musste ich noch dazu sagen, ne? Das ist immer der Punkt. Mhm. Also diese Verdopplung innerhalb von 10 Jahren, da geht es auch um die Neuvermietung oder die sogenannten Angebotsmieten.
Genau, und die Entwicklung der Mieten, die hat eben relativ viel zu tun tun mit den steigenden Bodenpreisen. Das auseinanderzuklamüsen ist manchmal immer nicht so einfach. Aber die Preise vom Boden, die steigen ja auch auf dem Land. Ne? Die Landwirte, die haben ja beispielsweise ein Vorkaufsrecht.
Das heißt, wenn Ackerland verkauft wird, dürften sie theoretisch zuerst dafür Geld auf den Tisch legen und kaufen, wenn sie können, oder?
Genau, genau. Aber sie können das Vorkaufsrecht gar nicht mehr wahrnehmen zum Teil, weil sie einfach das nicht mehr bezahlen können. Ne? Und ich habe nur mal so ein bisschen gegoogelt und bin die ganze Zeit drauf gestoßen, auf solche Schlagzeilen jetzt bezogen auf die Agrarflächen. Explosion von Bodenpreisen, Rekordpreise werden aufgerufen. Also es ist schon echt ein krasses Phänomen derzeit.
Und das ist übrigens eigentlich auch nochmal ein großes Thema für sich. Ne? Also diese extrem gestiegenen Preise und der Aufkauf riesiger Ackerflächen, gerade auch in Ostdeutschland von großen Investorinnen. Und kleinere Höfe und eben auch kleinere und ökologisch wirtschaftende Höfe können in diesem Rennen überhaupt nicht mithalten. Und das hat natürlich viele negative Folgen, nicht nur für die Leute, die als Bäuerinnen und Bauern leben und arbeiten, sondern das hat natürlich auch damit zu tun, dass ökologische Landwirtschaft unter Druck gerät und wenig Chancen hat, weiter zu wachsen. Und dass mit diesen riesigen Höfen von konventioneller Landwirtschaft natürlich auch die Biodiversität viel mehr unter Druck gerät. Ne? Also dass das Artensterben durch den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und so weiter auch nochmal beschleunigt wird. Aber das wäre wirklich ein Stoff für eine ganz eigene Sendung. Und darüber wollen wir jetzt erstmal nicht sprechen, sondern wir reden vor allem heute über den Mietenmarkt in den Städten.
Ja, weil also ich hatte es im Vorfeld ja auch gemerkt, ich wollte eigentlich alles unterbringen. Das war ein bisschen zu viel vorgenommen.
Zwei Stunden Podcast.
Genau, mehr wäre das wahrscheinlich sogar noch. Ne? Weil wir haben ja bereits bebautes Land in den Städten und in den Dörfern, also wo auf den Grundstücken schon Immobilien draufstehen. Dann haben wir Land in der Landwirtschaft oder auch Land in der Fläche, wo Windräder draufgebaut werden sollen oder schon draufstehen. Und dann gibt es eben auch das unbebaute Land, also Bauland, ne? Wo also klar ist, auf diesem Land ist es dazu ausgewiesen, dass man darauf bauen darf. Und auch diese, um nochmal ganz kurz, auch die Baulandpreise sind enorm gestiegen, nämlich bundesweit um etwa 9% jedes Jahr, also wie immer, ne, im Schnitt, und zwar zwischen 2015 und 2022 pro Jahr. Das ist schon echt eine Menge. Und auch hier muss man sagen, ausdifferenzieren, ja, also in den Metropolen oder im Süden Deutschlands, da sind die Baulandpreise am höchsten. Im Osten fallen sie am niedrigsten aus, und zwar auch besonders auf dem Land. Ja. Aber jetzt zum Beispiel nochmal Berlin, da sind die Baulandpreise 5-mal höher als im Bundesdurchschnitt.
Ja, das ist völlig verrückt. Und ich finde auch völlig verrückt, dass es uns einfach als normal erscheint, ja, dass Bodenpreise so steigen und steigen. Und dabei ist das ja eigentlich doch ziemlich erklärungsbedürftig. Nicht nur, warum Boden überhaupt einen Wert hat und die Preise seit Jahren so anziehen, sondern auch, warum ein Gut, das eben nicht vermehrbar ist, sehr konzentriert und quasi damit ja für ewig in den privaten Händen einiger weniger landen kann, um dann für diese Leute ja quasi wie so eine Gelddruckmaschine zu funktionieren, ne? Statt dass wir es als das begreifen, was es eigentlich ist, nämlich ein Menschheitserbe wirklich für alle, wie Luft oder Wasser.
Jetzt kann man wirklich so sagen, Gelddruckmaschine oder so. Ja, der Boden ist im Grunde genommen ein Goldesel. Ne? Also, dass Boden einen Wert hat, das ist ja irgendwie für die allermeisten irgendwie gar nicht groß zu hinterfragen. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was eigentlich den Wert ausmacht von etwas, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto herstelle oder irgendetwas anderes herstelle, was man eben reproduzieren kann, es ist die Arbeit, die der Sache einen Wert gibt. Also natürlich muss es auch jemand wollen. Ne? Also ne, in marxischen Terminologie, der Gebrauchswert ist wichtig, aber im Wesentlichen macht es die Arbeitskraft aus. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, wer hat denn eigentlich den Boden produziert? Ne? Also ich bin jetzt nicht religiös und würde jetzt nicht sagen, der liebe Gott war das, ja. Aber de facto niemand. Ja? Der Boden ist einfach da und trotzdem hat er einen Wert. Und da ist schon ein bisschen die Frage, wie kommt das eigentlich? Also wie kommt der Wert in den Boden? Und am Ende liegt es, im Grunde genommen liegt es an der Gesellschaftsordnung, an unserer spezifischen, deren Ordnung auf Privateigentum beruht. Ja, und das möchte ich jetzt mal gleich vorweg schicken. Privateigentum ist nicht zu verwechseln mit persönlichem Eigentum.
Was ist das nochmal genau?
Also Privateigentum, ganz verkürzt erklärt, meint die private Verfügung über etwas, das kann jetzt materiell oder immateriell sein und eben auch der Boden, zu dem Zweck, aus diesem etwas eine Rendite zu ziehen. Also man könnte auch sagen, Privateigentum ist produktives Eigentum, weil es Ertrag bringt. Während das persönliche Eigentum, könnte man sagen, das ist so das, was wir so zum Konsumieren, also verbrauchen und gebrauchen, ja. Und das ist dann das konsumtive Eigentum. Also das ist immer so die Analogie. Ist es klar?
Mhm.
Genau, also und Privateigentum an Boden bedeutet eben im Wesentlichen, dass es Menschen gibt, denen der Boden und das, was dann drauf ist, also ein Gebäude oder was auch immer, gehört und dass er andere vom Zugang dazu ausschließen kann. Und ich mache es jetzt mal an dir fest, Eva, wenn ich jetzt zum Beispiel Landeigentümerin bin, dann kann ich zu dir sagen, Eva, du darfst da jetzt nicht drauf und zwar egal, wie dringend du da drauf müsstest. Ja, also ich mache mal so eine Analogie, im Kapitalismus ist es so, dass Häuser leer stehen können, Unternehmen können Obdachlose erfrieren und die Privateigentümer der Häuser, die muss es überhaupt nicht interessieren. Es ist ihr gutes Recht, andere auszuschließen, auch wenn die es dringend bräuchten. Ja, Und insofern betrachtet ist der Wert des Bodens durch ein pures Machtverhältnis bestimmt. Und meine Macht erlaubt es mir, wenn ich Bodeneigentümerin bin und angenommen, Eva, du bist jetzt Kapitalinvestorin oder du möchtest jetzt irgendwie meinen Boden kaufen, ja, und du wärst jetzt Investorin, dann würde das bedeuten, dass ich aufgrund meines Machtverhältnisses von dir einen Preis verlangen kann. Ja, und jetzt kommt es halt schwer drauf an, wie viel bist du, Eva, jetzt bereit oder aber auch in der Lage, für den Boden zu zahlen, den ich dir verkaufen möchte. Angenommen, du wärst jetzt Investorin.
Naja, dann würde ich mir erstmal überlegen, wie viel Gewinn oder eben Erträge kann ich erwarten, wenn ich den Boden von dir abkaufe.
Genau, und wenn der Boden jetzt zum Beispiel in der Innenstadt liegen würde, also in diesen berühmten Sahnelagen, wie man immer so schön sagt, ja, und du dann erwarten kannst, wenn ich jetzt den Boden kaufe, das wäre dann Bauland und ich mache da eine Immobilie drauf, dann kann ich damit rechnen, dass die Mieteinnahmen, die ich da erzielen kann, oder auch wenn ich das Haus verkaufen will, sehr gut sein werden. Und insofern ist dann auch der Boden mehr wert, ja.
Klar, ich kann dann mit höheren Einnahmen rechnen. Das Ding, also der Boden, verspricht mir eine höhere Rendite. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch eher dazu bereit, dir mehr Geld zu bezahlen, weil ich weiß, ich kriege ein richtiges Filetgrundstück.
Genau so ist es. Was man vielleicht noch erwähnen muss, dass in den Ertrag, den ich mir erwarte aus der Verwertung meines Bodens, auch noch andere Kriterien einfließen. Zum Beispiel, wo liegt dieser Boden? Wenn jetzt zum Beispiel neben so einem Grundstück eine Müllverbrennungsanlage steht, ist es vielleicht nicht so attraktiv, ja, dann ist der Wert nicht so hoch, ne? Oder bei agrarischen Flächen, da ist ein bisschen die Frage, wie fruchtbar ist der Boden, was dann wieder Einfluss hat auf die Erträge, genau.
Ja, das finde ich halt besonders krass, weil ich finde, daran wird einfach nochmal klar, diese Ansiedlungen, ja, die finden ja irgendwo erstmal statt als ein gemeinschaftliches Werk, ne? Also aus Steuern finanziert werden gute Verkehrsanbindungen geschaffen, entstehen Schulen, Kitas, Gesundheitsversorgung, es gibt kulturelle Angebote, Geschäfte und so weiter. Also alles, was überhaupt erst eine lukrative Lage ausmacht, wird zum größten Teil eben durch die Gemeinschaft finanziert. Und das Krasse ist aber, dass irgendwie dann aufgrund dieser ja, vorteilhaften lukrativen Lage können dann Privatbesitzer an Grund und Boden ihre Mieten in die Höhe schrauben oder Grundstücke teuer verkaufen. Und das stecken sich aber alles privat in die Tasche. Ja? Und sie profitieren davon, dass die Gesellschaft das aber erst aus Steuermitteln alles zusammen erstmal finanziert hat. Also überhaupt die Bedingungen geschaffen hat, dass der Bodenwert steigen kann.
Das ist aber eigentlich auch immer so, ne? Also privates Kapital profitiert immer von öffentlichen Ausgaben. Unternehmen profitieren ja davon, dass es öffentlich bezahlte Schulen gibt, Universitäten, auch dass es Straßen gibt, Straßenbeleuchtung, die ganze Infrastruktur. Und das ist im Grunde genommen die unhintergehbare Basis, auf der dann private Gewinne gemacht werden. Aber ich möchte noch mal kurz auf die Dynamik zurück. Aus der Perspektive einer Kapitalinvestorin, ja, also angenommen, ich hätte jetzt Milliarden oder Millionen Kapital und überlege, was mache ich jetzt damit, ja. Da ist ja dann der Boden nicht die einzige Möglichkeit für mich, Kapital anzulegen. In der kapitalistischen Wirtschaft haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, Gewinne zu machen. Man kann zum Beispiel auch ein Unternehmen gründen und da kann ich mich informieren, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, wie viel Profit würde ich so im Durchschnitt damit machen. Oder ich sage, ich kaufe mir Aktien, ne, und da kann ich bei den Aktien auf hohe Dividendenzahlungen hoffen, ja. Oder ich mache irgendwie Kaufwertpapiere, festverzinsliche, wo ich dann regelmäßigen Zins kriege und das lege ich nebeneinander und vergleiche. Wo lege ich mein Kapital an? Wo kriege ich den größten Ertrag? Und Boden ist eine Anlage, die ich da jetzt vergleiche mit den Renditen anderer Anlageformen. Und jetzt nochmal, um nochmal auf ein Beispiel zu kommen, um das nochmal mehr zu illustrieren, was dann so passiert aus so einer Perspektive, ne? Wenn ich jetzt eine Immobilie habe, jetzt bin ich Immobilieneigentümerin, ja, und angenommen.
Eine kleine
jetzt,
oder eine große?
Ich bin jetzt mal eine große. Lass mich mal was fantasieren. Ich möchte jetzt mal viel Kapital haben. Also ich bin jetzt eine Immobilieneigentümerin und jetzt steigen die Zinsen, ja. So, jetzt sitze ich auf dieser Immobilie mit den Mieteinnahmen, die ich antizipieren kann, zu einem bestimmten Status sozusagen. Das heißt, die Erträge aus meinem Boden, aus meiner Immobilie bleiben gleich, die verändern sich nicht, aber die Zinsen steigen. So, was passiert jetzt? Jetzt wäre natürlich aus der Perspektive eines anderen Anlegers, dem ich vielleicht meinen Boden verkaufen möchte, mein Boden gar nicht mehr so attraktiv, weil er jetzt vielleicht woanders mehr Rendite kriegt, zum Beispiel höhere Zinsen für eine Kapitalanlage. Ja? Das heißt, wenn ich also in irgendeiner Form in dem Moment verkaufen wollen würde, würde der Bodenwert niedriger ausfallen können nur noch. Und das ist so im Grunde genommen das Grundprinzip, wie so ein Bodenwert entsteht. Ja? Und das ist jetzt wirklich sehr allgemein erklärt, ne? Und so ganz grob, so sind so diese Dynamiken, wenn Boden plötzlich zur Kapitalanlage wird, dann wird er so ein bisschen zum Spielball dieser Kapitalmärkte, um es jetzt mal so ganz kurz runterzubrechen. Ne? Wenn ich jetzt sogar diese Immobilie auf Kredit gekauft habe, und ich würde mal sagen, viele müssen sich dafür natürlich auch verschulden oder tun das auch, und die Zinsen steigen plötzlich.
Plötzlich heißt aber, dann läuft sozusagen so ein langfristiger Kreditvertrag aus. Ne? Also dann fangen diese Umschichtungen an,
genau.
Zinsumschichtungen.
Also ja, also entweder es läuft eine Zinsbindung aus und oder aber ich habe flexible Zinsen gehabt, ne? Dann kriege ich Probleme, meinen Kredit zu bedienen. Das drückt auf die Mieten. Ne? Und diese sehr, jetzt hier nur sehr allgemeinen Zusammenhänge, die man auch noch in tausend Richtungen ausdifferenzieren könnte. Ja, es ist natürlich alles wie immer komplizierter. Aber was ich damit nur sagen möchte, dass die Mieten beziehungsweise das Potenzial, dass man sie erhöhen kann, eine ganz wichtige Stellschraube geworden sind. Auf ihnen lastet nämlich ständig der Druck, Rendite für die Kapitaleinleger einspielen zu müssen, die sich eben in diesem Setting bewegen, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann kann man noch dazu sagen, dass es natürlich viele Strategien gibt, Profite zu generieren aus Immobilien, also auch Grund und Boden damit mitgedacht immer. Ne? Ein ganz beliebtes Beispiel war zum Beispiel die Modernisierung oder ist es zum Teil immer noch, die eben auf die Miete umgelegt werden kann. Ne?
Stichwort energetische Gebäudesanierung, ne? Ja. Das ist ja total in.
Genau, zum Beispiel. Das waren früher 11%, dann gab es ein neues Gesetz. Seit 2019 wurde das dann ein bisschen eingeschränkt, auf 8% abgesenkt. Und im Gegensatz zur Modernisierung, wo zum Beispiel auch, ich mache mal einen schönen Balkon an so eine Immobilie dran und lege das dann auf die Mieten um zum Teil, ne, kann man zum Beispiel Instandhaltung nicht umlegen. Ja. Und so kommt es zu diesem Phänomen, was sehr oft beklagt wird, gerade von den Mieterinnen der großen börsennotierten Immobilienkonzerne. Wunderbar, da kriege ich jetzt neue Balkone, aber dafür tropft der Wasserhahn oder die Heizung wird nicht repariert, ne, weil man das eben nicht umlegen kann.
Ja. Aber ich darf mehr Miete bezahlen.
Genau. So, und das nochmal jetzt kurz zusammen auf den Punkt gebracht. So eine monatliche Mieteinnahme ist eine garantierte Rendite und das ist einfach wirklich ein Goldesel. Und es ist kein Wunder, dass das zur Anlageform schlechthin geworden ist.
Interessant fand ich ja dabei, dass dieser Immobilienmarkt seit 2008 als Wertanlage nochmal deutlich profitabler geworden ist. Ne? Also wir hatten ja die Wirtschaftskrise im Euroraum 2008, Finanz- und Wirtschaftskrise muss man sagen, im Euroraum 2008 und in den folgenden Jahren. Und da hat der Immobilienmarkt ja einen regelrechten Boost erlebt. Ne? Und die Zusammenhänge dahinter sind vielleicht auch nochmal interessant. Die Europäische Zentralbank hat ja über Jahre die Zinsen angesichts der Krise massiv gesenkt, ne? Und wollte damit, also wir hatten zum Teil ja sogar negative Zinssätze, und wollte damit eben verhindern, dass die Wirtschaft im Euroraum noch mehr abschmiert. Das war sicher zum Teil auch alternativlos in dieser Situation, aber das hatte andererseits die Folge, dass Kapitalbesitzerinnen auf der Suche nach lukrativeren Zinsen neue Anlagemöglichkeiten gesucht und gefunden haben, ne? Nämlich vor allem in den Immobilienmärkten vieler Städte und vor allem Berlin rückte massiv in den Fokus damals von großen Investorinnen und galt als Goldgrube, genau weil die Immobilienpreise im Vergleich zu anderen europäischen Städten hier noch recht moderat waren. Und das hatte zur Folge, dass seither massiv Immobilienbestände aufgekauft wurden, auch sozusagen gepusht durch diese Niedrigzinspolitik.
Aber wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anguckt, wie es jetzt zu der Situation jetzt gekommen ist, dann gibt es eben echt ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Es ist ein Riesenthema, die zu dem geführt haben, wo wir jetzt stehen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder so ein Rant loslasse. Ich musste auch so lachen, als ich so in der Recherche so eine Wut im Vorfeld gekriegt habe. Weil ich habe ja noch im Vorfeld mit dir, Eva, da haben wir mal so drüber diskutiert, dass ich gar nicht so zu empören bin über das, was die Politik immer so anrichtet, ne? Weißt du noch?
Genau. Ja.
Und habe dann irgendwie gedacht, ja, warum bin ich eigentlich nicht immer so wahnsinnig empört? Weil meine Erwartungshaltung ist halt relativ niedrig, ne? Ich weiß halt, klar, ich meine, wenn man in die Politik geht, die im Grunde genommen ja nur verschiedene Formen der Verwaltung des Kapitalismus macht, ja, und dann gibt es natürlich welche, die machen das sozialer, die möchten das grüner machen, aber so grundsätzlich ist der Handlungsspielraum sehr klein, dann kann man jetzt sich auch nicht so wahnsinnig empören. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich echt richtig aufgeregt habe, als ich das dann alles nochmal mir vor Augen geführt habe, was in den letzten Jahrzehnten da von der Politik gemacht wurde. Es war eine ganz gezielt und wirklich selbstgemachte Entwicklung. Und in der Nachkriegszeit zum Beispiel, um jetzt nochmal einen Vergleich zu machen, da hatten wir in Deutschland noch sowas wie einen wohnungspolitischen Konsens, ja, wo die Politik beförderte, dass alle wohnen können, auch Geringverdienende, und dass Wohnen auch bezahlbar bleiben muss, ja. Und daher wurde dem Markt da ein Riegel vorgeschoben und es wurde gebaut und gebaut, ne. Und genau das wurde eben sukzessive aufgegeben, ja. Also zum Beispiel, gut, ich meine, ich habe mich jetzt auf einem anderen Feld auch schon mal mit diesem Thema Privatisierung beschäftigt und seit wann das angefangen hat. Und das hat schon in den 60er Jahren angefangen, dass man irgendwie gesagt hat, ja, wir müssen alles privatisieren, weil der Staat soll das irgendwie den Privaten nicht wegnehmen. Es ging also gar nicht so sehr darum, Privates ist effizienter, sondern es wurde wirklich damals explizit gesagt, wir Privaten wollen gerne Profit damit machen. Das hat man natürlich ein bisschen freundlicher ausgedrückt. Deshalb soll der Staat bitteschön privatisieren, ja. Das ist der eigentliche Hintergrund. Das ist eigentlich auch bis heute noch so. Und ab den 60ern bröckelte dann auch der wohnungspolitische Konsens entsprechend. Und unter der Regierung von Kohl, also Helmut Kohl, ne, CDU, kam es dann so richtig, also so wird das in der Literatur dann auch genannt, zum neoliberalen Kurswechsel. Ja, und einer der...
Das war dann Anfang der 80er Jahre.
Genau, das war dann richtig, genau. Und als so ein repräsentativer Meilenstein für diesen neoliberalen Kurswechsel wird in der Literatur dann eben oft die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit genannt.
Was bedeutet das nochmal genau? Also was gehört da alles zu?
Also Ende der 80er Jahre, um das nochmal kurz zu sagen, in der alten Bundesrepublik, als die Gemeinnützigkeit abgeschafft wurde, da umfasste dieses Prinzip noch etwa 4 Millionen Wohnungen, ne? Und nur ein paar Stichworte zu sagen, also da war auf jeden Fall eine Gewinnbeschränkung damit verbunden und man hat die Mieten orientiert an den tatsächlichen Kosten und nicht an dem, was möglichst rauszuholen wäre. Und die Überschüsse, die erwirtschaftet wurden durch die Mieten, die mussten dann auch in den Bau von neuen, ebenfalls gemeinnützigen Wohnraum investiert werden, ja.
Und das ist ja auch eine Forderung, die Einführung der Wohnungsgemeinnützigkeit, die Wiedereinführung, ne, die heute groß auf der Agenda steht von Mietrechtsinitiativen oder Akteuren, die sich eben mit dem Mietenwahnsinn beschäftigen.
Genau, genau. Und auch die Ampel hat es auf dem Zettel, dass sie die Gemeinnützigkeit wieder einführen wollen, aber nach allem, was ich dazu gelesen habe, scheint es nicht wirklich umgesetzt zu werden in einer Art, dass es wirklich eine Wirkung hätte. Also es wird irgendwie zerredet und es wird wahrscheinlich auch auf die lange Bank geschoben. Die Gemeinnützigkeit hat auf jeden Fall auch dazu geführt, also die Aufhebung der Gemeinnützigkeit hat dazu geführt, dass die oft geförderten wirklich großen Wohnanlagen der Kommunen in handelbare Bestände umverwandelt worden sind, die dann eben in den 90er und 2000er Jahren privatisiert wurden. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf zu sprechen, ja. Aber was man noch erwähnen muss, neben dieser Aufgabe der Wohnungsgemeinnützigkeit, ist, dass wir noch eine Steuerreform hatten. Das habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder total vergessen. Und schon wieder unter Rot-Grün, ja. Und also das ist auch was mir ständig auffällt. Das ist wahrscheinlich auch für niemanden hier überraschend. Die schlimmsten Verbrechen hat echt Rot-Grün immer angerichtet.
Also in der Regierungszeit ab 1998.
Genau, ne? Also Hartz IV und sozialer Bau und Steuererleichterung für die Reichen. Das ist wirklich unglaublich, ne? Und die Parteien, also auch natürlich auch CDU und FDP brauchen wir gar nicht erwähnen, sowieso, die nehmen sich aber alle nichts, was diese Ideologie des Neoliberalismus angeht. Ne? Ich habe jetzt im Vorfeld auch mir nochmal das Buch angeguckt von Karin Ley von der Fraktion Die Linke oder Gruppe, müssen wir heute sagen. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Wonopoly, also in Anlehnung an Monopoly, finde ich einen ganz schönen Titel. Und ich möchte eigentlich nur mal ganz kurz daraus was zitieren. Sie selbst zitierte aus einer Zeitung, was so ein bisschen erklärt, besser als wenn ich das jetzt so trocken erklären würde, was da in dieser Steuerreform im Jahr 2000 passiert ist. Vielleicht schicke ich mal kurz vorweg, in diesem Zitat, was ich jetzt vorlese, da kommt Jörg Asmussen vor. Weißt du noch, Eva, wer der war? Sagt dir der Name noch
was? Ja, der sagt mir noch was. Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.
Richtig, genau, der war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Also ich zitiere jetzt mal. Das liest sich echt ein bisschen wie ein Krimi. Warte, wo habe ich es hier? Mitten in der Nacht klingelte das Telefon bei Jörg Asmussen. Der Anrufer aus New York, ein Angestellter der Investmentbank Goldman Sachs, wollte von dem Referenten des deutschen Finanzministers wissen, ob es stimme, dass deutsche Kapitalgesellschaften künftig keine Steuern mehr auf die Gewinne zahlen müssten, die sie beim Verkauf von Aktienpaketen oder ganzen Tochterunternehmen erzielen. Der Beamte bestätigte die Information.
Ja, und auf der anderen Seite des großen Teichs knallten die Sektkorken.
Na
klar.
Ist immer
unglaublich, wenn man sowas liest, aber so ist es. Ne?
Ja, genau. Und dann, um zu verstehen, dass es eben auch Einfluss hatte auf den Immobilienmarkt, auf den Wohnungsmarkt, zitiere ich jetzt gleich noch aus einer Werbung von einem Immobilienmaklerunternehmen, also Immobilienunternehmen, das habe ich auch aus dem Buch von Karin Ley, der folgende Werbung schaltet. Achtung. Warum in Berlin investieren? Das knappe Angebot lässt Immobilienpreise in die Höhe schnellen. Die Berliner Immobilienpreise sind die niedrigsten in den Hauptstädten und Großstädten Europas und Deutschlands. Eine solch preiswerte Investition verspricht langfristig erstaunliche Preissprünge. Sie können von den einzigartigen Vorteilen des deutschen Steuerrechts profitieren, einer 100%igen Steuerfreiheit auf Verkäufe nach nur 10 Jahren. Also nochmal, juhu, kein Wunder, dass die Sektkorken knallen, ja. Also die Politik, und zwar und auch vor allem Rot-Grün, hat dem Kapital so dermaßen den roten Teppich ausgerollt und ihnen im Grunde genommen die Lebenseinkommen der Mieterinnen in Deutschland einfach zum Fraß vorgeworfen, ja.
Ja, ich meine, da fällt einem wirklich nur ein, Eigentum ist Diebstahl.
Ja.
In dieser Form und im Nadelstreifenanzug exekutiert.
Absolut. Und dann, ich möchte mal jetzt noch mal ganz kurz was einschieben, was mir eingefallen ist bei der Lektüre von dem Buch von Karin Ley. In der Tat ist es so, wenn ich sage, es wurde gezielt herbeigeführt. Also sie beschreibt, dass teilweise die Ministerialbeamten oder die das ausgemacht haben, diese Steuerreform, teilweise einfach nicht durchgeschaut haben. Ja? Also die konnten zum Großteil nicht antizipieren, welche Folgen das haben wird, wenn sie das und das tun. Ich glaube, das ist relativ oft der Fall. Aber in diesem Fall spricht sie tatsächlich auch von Dummheit, ja. Also nicht von gezielt bewusst böser Aktion, sondern von Dummheit.
Na, ich glaube, es ist immer so eine Mischung, oder? Es wird extrem lobbyiert und zwar dann immer von bestimmten Fraktionen, die natürlich dann die besten Zugänge in dem Ministerium haben, also sozusagen den kapitalstarken Fraktionen auch. Und klar, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele Beamte bestimmte Sachen auch echt nicht überblicken können. Ich meine, das ist jetzt ja auch nochmal schön zu sehen gewesen bei dieser ganzen Cum-Ex-Steuer. Affäre, ja. Also, dass sozusagen Anwaltskanzleien auf der einen Seite mit enorm viel Personal ausgestattet jedes Schlupfloch suchen, um den Staat steuerlich betrügen zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite Finanzbeamte, die für den Staat arbeiten, zum Teil überhaupt nicht hinterherkommen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Aufklärungswille, der dann einfach auch nicht so vorhanden ist, wie er vorhanden sein müsste.
Ja, also genau, hat mehrere Gründe. Bei Karin Ley im Buch ist es auch nochmal mit diesem Lobbyismus ganz stark. Auch ein Grund, ne? Und genau. Aber ich würde noch mal kurz zurückgehen auf diesen einen Satz aus dieser Werbung, der da lautet: Das knappe Angebot lässt Immobilienpreise in die Höhe schnellen. Das feiern die Investoren natürlich. Also im Grunde genommen, die können ja gar kein Interesse daran haben, dass es Neubau gibt. Weil also die börsennotierten Immobilienkonzerne, deren Geschäftsmodell ist es ja nicht, Neubau zu machen, auch wenn das mal vorkommt, aber wenn sie bauen, dann für Luxus, ne? Und je knapper das Wohnungsangebot ist, desto besser ist es natürlich für die, die dann diese Situation, dass Leute erpressbar sind und keine Ausweichmöglichkeiten haben, ausnutzen. Ja? Und da kommen wir so ein bisschen auf das zurück, was mich auch immer wahnsinnig ermüdet, wenn in der Öffentlichkeit immer gesagt wird, der Grund für die steigenden Mieten sind die knappen Wohnungen. Also Angebot und Nachfrage wird da immer erklärt. Mhm. Und da kriege ich echt immer, weil im Grunde genommen ist es doch so, also es ist im Endeffekt das gleiche Phänomen nochmal mit anderen Worten erklärt. Es ist so, auf der einen Seite gibt es Menschen, die die Macht haben, Boden für sich allein zu deklarieren, der nicht vermehrbar ist, der knapp ist, und eine große Menschenmenge, die angewiesen ist, auf diesem Boden leben zu müssen. Es ist ja nicht irgendwas, was man sich entscheiden kann, man braucht ja den Boden. Das heißt, es ist eine Situation von Macht, von Abhängigkeit und eben davon, dass viele Leute erpressbar sind. Ja? Und vor dem Hintergrund würde ich halt immer sagen, Marktverhältnisse sind Machtverhältnisse. Und wenn ich immer höre, die Preise steigen, weil Wohnungen knapp sind, dann kommt in diesem Satz kein Subjekt vor. Und das ist, finde ich, die typische Sprache jener, die den Markt sowieso für eine unsichtbare Hand halten, die auf wundersame Weise hinter unserem Rücken irgendwas tut, dem wir schutzlos ausgeliefert sind. Ja. Also du hast es auch dann, also dieses Gefühl, die Preise steigen, wie die Wettertemperaturen steigen, diese Naturalisierung, das kennen wir auch von der Debatte über die Inflation. Da wird ja auch immer gesagt, die Preise steigen. Kein Subjekt wird da genannt. Ne? Auch da verschwindet jede sozusagen Aktion eines Subjekts. Und das ist aber die Sprache der Macht, weil sie uns vorgaukelt, dass eben alles irgendwie von alleine passiert und wir keine Macht haben.
Ja, das sind wieder Redewendungen. Wir hatten das ja oft schon in diesem Podcast, die Dinge ziemlich verschleiern. Aber ich muss nochmal zurückkommen auf eine ganz praktische Alltagsebene und dann doch nochmal dich fragen, was tut denn die Politik? Tut sie zu wenig? Tut sie überhaupt was? Also ich meine, die Frage, tut sie zu wenig, hat sich jetzt fast schon erübrigt, aber trotzdem nochmal auf dieser Ebene von Mieterrechten, ja, also um steigende Mieten zu begrenzen oder zumindest halbwegs zu begrenzen. Was ist da deine Einschätzung der Politik der letzten Jahre?
Also ich gebe dir das jetzt einfach nochmal kurz zurück, aber es ist jetzt ehrlich gesagt Polemik, weil ich, wie gesagt, muss jetzt nochmal so einen kleinen Rant loslassen. Warum glauben wir, dass ausgerechnet die Politik, die das alles angerichtet hat, also die uns in diese Situation gebracht hat, genau jetzt jene sein sollen, ja, die sind ja immer noch an der Macht, großteils die Akteure, die Parteien, warum sollen jetzt genau die das sein, die das ändern sollen? Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, was ich da denke, was die tiefer liegenden Gründe sind, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, dass das der richtige Ansprechpartner ist für uns.
Aber es bleibt halt kein anderer Ansprechpartner, ne? Aber ich frage mich manchmal, ob es nicht Momente oder Kipppunkte geben sollte oder gibt, wo sie vielleicht dann doch irgendwann mal merken, dass das Problem Wohnungsnot so total aus dem Ruder läuft, dass sie selbst zum eigenen Machterhalt da besser mal anders gegensteuern sollten. Ne? Also ein Beispiel, es gab jetzt vor kurzem die neue Trendstudie Jugend in Deutschland und die hat mit Blick auf die Europawahlen auch festgestellt, da dürfen ja auch 16- bis 17-Jährige jetzt zum ersten Mal wählen im Juni, dass die AfD großen Zulauf erhält. Ne? Und unter der Jugend gibt es sehr große Sorgen, also mehr als zwei Drittel oder fast zwei Drittel der Jugendlichen sorgen sich immer noch wegen der Inflation und weil sie einfach zu wenig Geld haben und über die Hälfte aber auch wegen des teuren Wohnraums. Ne? Und da frage ich mich halt schon, wenn man sieht, in welche Richtung das dann politisch läuft, wem die Leute dann von der Fahne gehen oder von der Stange gehen und wo sie hinlaufen, nämlich in die rechte Ecke, warum findet da kein Umsteuern statt?
Also ja, das stimmt. Das denke ich auch, dass vielleicht aus so einer Notsituation ein Umsteuern stattfindet. Auch, ich habe das vor ein paar Monaten mal gesehen, jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade ein, dass auch Arbeitgeberinnen sich beklagen, dass sie gar keine Arbeitskräfte mehr finden, weil die nicht mehr mobil sind, weil die nicht mehr umziehen können. Ja? Also in dem Moment, wo es auch dem Kapital dann langsam schadet, vermute ich mal, dass, aber ich meine, das sind alles Gründe, wo ich sagen würde, das sind jetzt keine hehren Gründe. Ne? Mhm. Genau.
Ja, mir ist übrigens vorher noch was eingefallen, als du das nochmal erklärt hast mit sozusagen den Anlagestrategien des Kapitals. Ich wollte unbedingt nochmal Werbung machen für eine wirklich tolle Dokumentation, die immer noch auf Arte angeguckt werden kann, nämlich Capital B, wem gehört Berlin? Da wird in mehreren Folgen die Geschichte Berlins und die stadtpolitische Entwicklung der letzten Jahrzehnte nacherzählt. Und das ist wahnsinnig interessant. Ich habe da auch nochmal viel gelernt und man lernt auch sehr viel über den Lobbyismus und über wirklich völlig unfähige oder nicht unfähige, sondern eher sozusagen korrupte und sozusagen für das Kapital arbeitende Politikerinnen drin. Mhm. Und das kann ich nochmal sehr empfehlen, da reinzugucken. Und da geht es natürlich auch nochmal um die um diesen ganzen Mietenwahnsinn in der Stadt, ne, den das dann als den das zur Folge hat.
Ja, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz was zu den Folgen für die Mieterinnen, die dem dann ja echt tatsächlich schutzlos ausgeliefert sind. Das ist übrigens auch was, wenn ich immer höre. Das ist ja richtig, man braucht Mieterschutz, aber ich muss immer an Tierschutz denken. Ich denke immer, was für eine Gesellschaft ist es, wo man Menschen schützen muss? Vor was eigentlich? Ne? Mhm. Also das macht mich immer fertig, ey. Naja, also exakt. Also es ist zum Beispiel ein Riesenproblem, was wir jetzt auch nochmal, finde ich, kurz sagen müssen, der steigenden Mieten, obwohl es eigentlich selbstverständlich ist. Ne? In der Literatur und allgemein anerkannter Konsens ist, dass 30% die maximale Grenze sind, die man eigentlich ausgeben sollte, dürfte, müsste fürs Wohnen. Also das bedeutet 30% deines Haushaltseinkommens. Ja. Aber der Anteil der Haushalte in den Großstädten, die als armutsgefährdet gelten und deren Mietzahlungen die Grenze der Leistbarkeit überschreiten, die ist laut einer Studie von dem Stadtsoziologen André Holm mittlerweile schon auf über 40% gestiegen. Und ich glaube, verdeckt ist diese Geschichte noch sehr viel schlimmer, ja. Und ich sag mal, steigende Mieten von mir aus, aber dann sollten wenigstens die Löhne entsprechend mitsteigen. Und das passiert ja auch überhaupt gar nicht.
Da hast du total recht, ne? Und gut, wir haben das ja jetzt schon gesagt. Das Problem ist also seit dem Moment immer schlimmer geworden, als Grund und Boden zur Kapitalanlage wurden. Und da hat natürlich nicht nur die erwähnte Niedrigzinsphase ab 2008 eine Rolle gespielt für so einen großen Schub nochmal, sondern dass in den 1990er Jahren der Boden infolge von Wiedervereinigung und neoliberaler Ideologie, also dem Gerede davon, dass der Staat nicht effizient genug ist, ne, und Privatisierung das A und O seien, dass also in diesem Zuge der Boden nochmal privatisiert wurde, durch den Verkauf von großen Beständen kommunaler Wohnungen oder auch eben von Werkswohnungen großer Unternehmen, ne, die zu billigeren Konditionen an eben Beschäftigte vermietet haben.
Genau, das wird auch mal ein bisschen vergessen. Es gab ja richtig Werkswohnungen, ne, von der Bahn und so, ne? Genau, und zwischen 1995 und 2010 habe ich gelesen, auch bei André Holm, da wurden allein mehr als 1 Million Wohnungen privatisiert. Das war echt schon ein krasser Kahlschlag, ja. Und dazu muss ich auch nochmal kurz sagen, auch die Partei Die Linke hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, ja. Aber was ich, nach meiner Beobachtung nach, ist die Partei Die Linke aber auch die einzige, die sich permanent dafür entschuldigt, ja, und immer wieder sagt, das war ein großer Fehler. Das würde ich gerne in dieser Lautstärke auch mal von den anderen hören, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Genau, und diese unglaubliche Privatisierungsoffensive, ne, die hat so ein bisschen den Boden bereitet.
Karlauer.
Für das, was wir sozusagen jetzt bis hierhin modellhaft skizziert haben und diese Zusammenhänge, wie wir sie jetzt geschildert haben, wie sich die sich nochmal so ganz konkret empirisch auswirken, genau darüber habe ich dann mit Susanne Heeg gesprochen. Wie gesagt, Susanne ist Professorin für Geografie und forscht an der Uni Frankfurt und die hat sich eben angeguckt, wie sich Grund und Boden als Kapitalanlage, natürlich noch mit anderen Veränderungen zusammen in den letzten Jahren in den Metropolen ausgewirkt hat.
Okay, wir können feststellen, dass in vielen großen Städten, das ist bei den großen Städten noch mal stärker als bei den kleineren Städten oder den wirtschaftsdynamischen Städten, stärker als bei den wirtschaftlich schwächeren Städten, dass Boden aufgekauft worden ist, häufig von Finanzinvestoren, die den Boden deswegen gekauft haben, weil sie wussten, sie können sie vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, 3 Jahre später wiederum verkaufen und mit einem deutlich höheren Gewinn. Das heißt, da waren Akteure tätig mit dem finanziellen Interesse an Gewinnen, die dazu beigetragen haben, dass die Bodenpreise grundsätzlich gestiegen sind und damit auch die Mietpreise. Okay, und welche Akteure sind das jetzt eigentlich? Wenn wir uns überlegen, welche Preise auch in den Städten aufgerufen werden können, ist es nicht mein oder dein Nachbar, ja, sondern das sind große Finanzinvestoren. Das sind große Fonds, die auch das Kapital haben, um an diesen Bodentransaktionen teilzunehmen und dann immer wieder die neuen höheren Preise, die aufgerufen werden, auch zu zahlen. Für Berlin gibt es da Zahlen. Diese Zahlen gehen aber mit Schätzungen einher, weil viele derjenigen, die da Land und die Gebäude kaufen, die lassen sich schwer kategorisieren. Auch weil es viele Akteure gibt, die versuchen, Steuern zu sparen. Also es ist ein Sparmodell, mit dass man in bestimmte Steueroasen geht. Und es geht aber auch mit anderen Praktiken einher, nämlich, dass es natürlich auch Geldwäsche damit verbunden ist. Das heißt, ganz, ganz viele Akteure lassen sich schwer kategorisieren oder schwer bestimmen. Nichts umsonst gibt es diese Initiative, wem gehört meine Mietwohnung? Ja, also weil häufig wissen das die Leute ja gar nicht. Und wenn sie dann gucken, im Mietvertrag steht ein anderer Name als beispielsweise im Grundbuch. Und das Grundbuch gibt auch nicht unbedingt Aufschluss. Auf jeden Fall, die dem nachgehen, das ist Christoph Trautvetter beispielsweise, können nachweisen, dass immer mehr Finanzinvestoren gehört. Und wenn ich
fand ich sehr interessant. Mir ist dazu nochmal eingefallen, Stichwort Transparenzregister. Das gibt es ja mittlerweile in der EU und da soll ja eigentlich hinterlegt sein, welche natürliche Person letztlich welche Immobilie besitzt. Ne? Und das ist vor allem wichtig für das, was Susanne ja auch anspricht, nämlich unter anderem für die Geldwäschefrage, weil ja oft völlig undurchsichtige Eigentümerstrukturen verschleiern, wer wirklich hinter dem vor allem sehr großen Immobilienbesitz steht. Und für Deutschland gibt es seit 2020 solch ein Register und der erwähnte Ökonom Christoph Trautvetter hat das mit einem Kollegen nochmal genauer recherchiert und kommt zu dem Schluss, dieses Register erfüllt noch längst nicht seinen Zweck. Das heißt, viele große ImmobilieneigentümerInnen bleiben immer noch im Dunkeln. Übrigens ja auch, weil die Einblicke ins Grundbuch in Deutschland extrem kompliziert gehalten werden, ja, anders als in anderen Ländern. Man muss hier als MieterIn in Deutschland ja immer ein berechtigtes Interesse nachweisen, dass man mal ins Grundbuch also reinschauen will und rausfinden will, wer hier Eigentümer von der Immobilie ist. Und das finde ich völlig absurd, ja, weil ich meine, es ist eigentlich das berechtigte Interesse, ist ja eigentlich schon zu sagen, hört mal Leute, der Boden unter unseren Füßen, der gehört eigentlich uns allen, also brauchen wir auch Einblick, wer den besitzt.
Also zumindest, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz unterbreche, aber zumindest bei Unternehmen, also bei professionellen großen Immobilien und Finanzinvestoren müsste das auf jeden Fall sein. Ne? Bei den Kleinen, da könnte man ja sagen Datenschutz und so, ne? Aber ich finde, ehrlich gesagt, da hast du völlig recht.
Ja, da müsste sich auf jeden Fall was tun. Und mich hat jetzt nochmal mit Blick auf das, was Susanne sagt, dann auch nochmal eine Zahl im Negativen natürlich beeindruckt. Nämlich in Berlin gibt es ja ungefähr 2 Millionen Wohnungen. Ne? Aber Berlin ist eine Stadt, wo eben allein 17% dieser Wohnungen, also ungefähr, das ist eine Schätzung, weil es eben so schwer rauszufinden ist, ne? Aufgrund dieser Lücken im Register oder unklaren Einträge. Aber ungefähr 17% davon gehören Finanzmarktinvestoren und börsennotierten Wohnungsunternehmen. Und das ist im Vergleich zu anderen Städten eben mehr. Und es kommt noch dazu, dass ein anderer großer Teil dann noch den Großbesitzerinnen, die nicht an der Börse sind, aber die viele Wohnungen, also mehr als 7 Wohnungen oder 7 und mehr Wohnungen sind es, glaube ich, gehört. Und insgesamt muss man feststellen, dass in Berlin 4 von 10 Wohnungen eben dann so richtig großen Immobilienbesitzerinnen oder eben börsennotierten Unternehmen gehört.
Ja, das, genau. Das sind übrigens Zahlen, die wir zum Teil oder ich bei der Vorrecherche von der Webseite Wem gehört die Stadt haben. Und da befinden sich, da muss ich jetzt mal einen kleinen Werbeblock hier einlegen, nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht zu diesem ganzen Thema Wohnen, Boden und so weiter seit Jahren eine wirklich unglaublich tolle Arbeit, eben unter dem Schlagwort Wem gehört die Stadt? Also wir verlinken euch das auch natürlich in den Shownotes, das ist ein Dossier und da findet ihr eigentlich alle Studientexte, Zahlen, auch von anderen Expertinnen, eben auch von Christoph Trautvetter, der da in Mitarbeit von Stefan Timmel und Armin Kuhn wirklich unglaublich wichtige Arbeit leistet, wo man auch nochmal sich angucken kann, welche Eigentümertypen gibt's eigentlich, wer sind die Finanzinvestoren und so weiter und so fort.
Okay, aber wir müssen festhalten, es geht gerade nicht darum, die Privatisierung des Boden- bzw. des Immobilienbesitzes einzuschränken und damit eben die Möglichkeit, damit massiv Profit zu machen. Es wird ja stattdessen immer wieder gerne behauptet, bauen, bauen, bauen sei die Lösung. Also marktmäßig mehr Angebot zu schaffen, wenn so viel Nachfrage besteht. Sabine, was ist davon zu halten?
Ja, da möchte ich jetzt bitte wieder einen Rant loslassen.
Das ist auch so ein Punkt, wo ich was... Sabine rantet sich durch den Podcast.
Echt, ey. Also wirklich. Natürlich stimmt das. Es ist wirklich eine Binsenweisheit. Die Erpressbarkeit der Menschen würde weniger werden, gäbe es mehr Wohnungen, mehr Ausweichmöglichkeiten, vor allen Dingen bezahlbare Wohnungen, ja. Also das müssen wir auch nochmal sagen. Es geht hier um bezahlbare Wohnungen.
Ja, da muss ich mal kurz einwerfen. Wir haben als Family geschlagene 2 Jahre in Berlin gesucht für eine bezahlbare Wohnung. Und ich habe mir ab und zu mal so den Spaß erlaubt, dann zu gucken, wenn irgendwo neu gebaut wurde in meinem Viertel, habe ich mir mal den Namen von dem Projektentwickler da aufgeschrieben und nachrecherchiert, was das eigentlich kostet. Ja.
Okay.
Und das waren immer Preise, also oft waren es sowieso nur Eigentumswohnungen und nichts zur Miete. Und es waren immer Preise, wo du so... was hat es wie 80 bis 90 Quadratmeter für 800.000 Euro oder auch gerne mal 100 Quadratmeter für 1 Million. Und ich krieg immer die tierische Wut, ne? Aber vor allem auch so, dass man so durch diese Stadt läuft und denkt, wie kann es von dieser Stadtregierung zugelassen werden, dass sowas gebaut wird in so einem Preissegment?
Ja, das ist echt irre. Aber bauen, 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 okay, ja, banal, ne? Aber erstens mal ist eine Wohnung nicht das, Wohnung bauen nicht das gleiche wie ein Brötchen backen. Also es braucht Zeit, es kostet Geld, es braucht Fachkräfte. Das ist jetzt nicht mal so schnell gemacht, ja. Und worüber dann nie geredet wird, und das können wir jetzt leider hier auch nicht ausführen, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man Wohnraum schaffen kann, ne? Freiwilliger Wohnungstausch, der für alle, zu aller Zufriedenheit ist, wäre ein Punkt, oder die Umnutzung von leerstehenden Bürogebäuden. In die Richtung wird ja auch teilweise tatsächlich auch schon gedacht. Dachaufbauten, Nachverdichtung und so weiter und so fort. Ja, also man kann auch mal in diese Richtung denken. Aber was ich auch einen wichtigen Punkt finde, es gibt ja Gründe, warum die Leute in die Städte strömen. Ja, und die sind jetzt auch nicht von Natur aus gegeben. Man könnte ja zum Beispiel die Verkehrsanbindung ans Land ein bisschen attraktiver machen, überhaupt das Leben auf dem Land attraktiver machen und so weiter und so fort.
Ja, das wäre auch klimapolitisch total sinnvoll.
Absolut, genau. Aber was mir hier wichtig ist und was mich immer so wahnsinnig ärgert an diesem Mantra bauen, 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 die, die das ständig sagen, ja, die wissen ganz genau, dass private Investoren nur bauen, wenn es sich rentiert. Und geringe Mietzahlungen, ja, sind so ziemlich das Uninteressanteste, was man sich aus Sicht der Investoren vorstellen kann. Ja. Gebaut wird von Privaten tendenziell eher im Luxussegment. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, wenn jetzt die Zinsen steigen und die Kosten für den Bau teurer werden, auch noch, ja, was wir derzeit erleben, ja, die Niedrigzinsphase haben wir jetzt schon eine Weile hinter uns gelassen, dann könnte Bauen für bezahlbares Wohnen sogar ein Minusgeschäft werden. Und das ist so, also diese Forderung Bauen, 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 ist so extrem wohlfeil.
Aber wie wäre es, wenn mehr öffentlich gebaut wird? Das wird ja auch gefördert, ist jetzt fast schon gesagt, gefordert. Ist das denn eine Lösung?
Ja, das ist ein gutes Stichwort, ne? Das kommt jetzt natürlich wieder drauf an, was genau das jetzt meint. Weil die öffentlichen Akteure, zum Beispiel jetzt die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, ja, ich meine, die bewegen sich auch auf dem Markt. Die müssen sich auch zu gestiegenen Zinsen verschulden, haben höhere Baukosten und dann können sie das aber nicht gleichermaßen wie die Privaten mit höheren Mieten gegenfinanzieren, ja. Ich habe jetzt in der Zeitung öfter gelesen in jüngster Zeit, dass es immer heißt, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften fühlen sich von den politischen Forderungen nach Neubau überfordert, ja. Das heißt, ihnen fehlt die Einnahmeseite, ja, aber sie sind sozusagen allen anderen Marktbewegungen quasi ausgesetzt, ja, wo ich dann immer denke, naja gut, wenn man sich halt dem Markt aussetzt, was ja in den letzten Jahren passiert ist, dann kommt man auch darin um, ne? Oder aber man reguliert ihn eben massiv und da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, ja, also zum einen könnte man ja über eine massive Steuererleichterung für die landeseigenen was machen oder da gibt es auch übrigens Modelle, die da, oder auch, da kann man auch nur aus der Vergangenheit die, bei der Wohngemeinnützigkeit nochmal gucken, das sind ja alles keine neuen Innovationen, ja, das gab es ja alles schon, öffentlichen Bau. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Oder aber es ist ja auch ein Punkt, den man da immer übersieht, wenn jetzt die landeseigenen oder überhaupt öffentliche Träger bauen, die müssen zum Beispiel nicht für Aktionäre Gewinne erwirtschaften. Mhm. Also da wird schon allein dadurch wird da eine bessere Möglichkeit gegeben, weil sie eben keine Gewinne erwirtschaften müssen. Ich habe das übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, vor ein paar Jahren auch sehr deutlich am eigenen Leib gespürt. Da war ich nämlich in einem Hausprojekt und da haben wir im Hausprojekt mehr oder weniger alle Dinge, die normalerweise, für die man bezahlen muss, selber organisiert. Ne? Also wir haben die Hausverwaltung unter uns verteilt zum Teil. Ne? Und wir haben keine Aktionäre gehabt, an die wir einen Teil unserer Miete abgeben müssen als Gewinne. Das macht schon einen großen Unterschied. Also es gibt durchaus Alternativen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass was die neoliberale Politik in den letzten Jahren mit den ganzen Dingen, die wir jetzt erwähnt haben, zerstört hat an sozialer Infrastruktur, an Ressourcen, an öffentlichen Ressourcen, das kann man nicht von heute auf morgen mal so ganz schnell wieder aufbauen.
Ich meine, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bewegen sich ja nicht nur auf dem Markt und dann müssen eben mit den Preisen auch kämpfen. Die haben auch einfach viel zu wenig Personal, ne, um das alles umzusetzen.
Genau, das kommt noch dazu. Und dazu ist mir noch aufgefallen bei André Holm, der auch so eine Auswertung geschrieben hat über die Maßnahmen der Ampel jetzt in dieser ganzen Sphäre. Der hat geschrieben, vielversprechend klang ja mal diese Idee von der Ampel, wo sie angekündigt hat, dass sie mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die BIMA, wieder selbst Wohnung bauen möchte. Ne? Und dann hat er eben gesagt, naja, das klang erst vielversprechend, aber schätz mal, wie viel Wohnungen die BIMA fertiggestellt hat im Jahr 2023.
3?
Naja, das ist jetzt arg übertrieben, aber ich sag dir jetzt mal die 10. Zahl. 42.
Ja, okay.
Also ich hätte mir jetzt gehofft, du sagst ein bisschen mehr, aber ich finde 42 ist irgendwie auch eine schöne Zahl, ungefähr ähnlich wie 3, genau.
Ja, aber trotzdem hören wir immer wieder das Mantra, der Markt soll es weiterhin richten. Ne? Davon wird eigentlich kaum abgerückt. Ich meine, das zeigt doch jetzt ein Beispiel, dass diese Maßnahmen, die Ampel versprochen hat, dass da eigentlich nichts kommt, ne?
Also. Genau, also es gibt ja ein Riesenmaßnahmenpaket, was mit großem Tamtam da irgendwie angekündigt worden ist und gefeiert wird, muss man sich auf der Webseite mal angucken. Und egal, welche Maßnahme du da durchgehst, sie tragen eigentlich alle den gleichen Charakter, in unterschiedlichsten Ausdifferenzierungen. Ja? Und der Charakter lautet, Private sollen bauen und damit sie das endlich tun, sollen sie noch besser gefördert werden. Und wenn es dann immer noch zu teuer ist für die Mieterinnen, dann werden die Mieterinnen mit Wohngeld Plus zum Beispiel unterstützt.
Was ist Wohngeld Plus?
Das ist eben ein sowas Ähnliches, einfach wie es bislang schon gab. Wohngeld für Leute, die teure Miete sich nicht leisten können. Das wird dann ausdifferenziert, wer auf wen das zutrifft und nach welchen Kriterien. Die kriegen dann vom Staat Geld, um die Miete zahlen zu können. So, und wie bei Wohngeld generell vom Staat sind es Steuergelder, mit denen im Grunde genommen der Private sozusagen subventioniert wird. Ja. Der Wohnungssektor, das habe ich auch bei André Holm gelesen, ist ein mega hoch subventionierter Sektor. Ja. Also allein schon, wenn du dir diese Sphäre des sozialen Wohnungsbaus anguckst, ne, der ist ja in den letzten Jahren auch krass zurückgefahren worden. Und einer der Mechanismen, wie dieser soziale Wohnungsbau zurückgefahren wird, ist der, dass eben, wenn ein privater Investor baut, dann wird ihm gesagt, du kriegst hier Förderung von uns, wenn du so und so viel Wohnungen in deiner Immobilie, die du baust, so und so lange an Menschen vermietest, die nicht so viel Geld haben. Ja, 20 oder 30 Jahre ist diese sogenannte Bindung. Ja, aber danach darf er dann wieder, wenn diese Zeit vorbei ist, darf er dann wieder so viel Miete verlangen, wie er möchte. Das bedeutet natürlich für diese Menschen, die dann da drin wohnen, dass sie sich dann die Wohnung nicht mehr leisten können. Mhm. Damit fallen diese Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau raus. Ja.
Ja, ich hatte mir da noch mal Zahlen zu angeguckt und die sind wirklich irre. Also 1990 hatten wir noch fast 3 Millionen Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Und mittlerweile sind wir bei etwas, ich glaube, knapp über 1 Million. Also 2 Millionen sind verloren gegangen. Ne? Und ich glaube, es gibt Prognosen, dass Ende dieses Jahres sogar die Grenze von 1 Million unterschritten wird.
Mhm. Krass, ne? Also nach allem, was ich jetzt von Auswertung dieses Maßnahmenpakets gelesen habe, ist da nicht so wahnsinnig viel Veränderung zu erwarten. Ja, also man möchte einfach aus diesem Grund, weil man nicht abrücken möchte von dem, die Privaten machen es besser. Ja. Mhm. Das ist einfach eine ganz tief sitzende Ideologie. Und ich vermute mal, ein bisschen hat es auch was damit zu tun, dass sie jetzt auch selber einfach, also der Bund, ne, die Kommunen, dass die gar keine eigenen Kapazitäten mehr haben, weil das eben alles abgebaut worden ist. Auf jeden Fall, die Ampel rückt nicht ab von dieser Philosophie, sage ich jetzt mal, oder Ideologie. Und dazu hören wir auch noch mal ganz kurz Susanne Heeg.
Erstmal ist es so, wenn wir jetzt in einer Zeit, wo die Zinsen gestiegen sind, können wir erkennen, dass Private ja auch nicht mehr bereit sind zu bauen. Ja, das heißt, jetzt kommt wiederum der Aufruf, wir können nicht mehr bauen, die Rendite stimmt nicht, die wir dann aus dem Bau rausziehen können. Wir brauchen öffentliche Unterstützung und wir brauchen nochmal mehr öffentliche Unterstützung, als wir vorher schon bekommen haben. Wir wollen quasi auch gewisse Garantien, ja, dafür, dass wir bauen. Ja. Das tut so, als ob der einzelne Bauherr oder Projektentwickler ein wirklich karitatives Werk für eine Stadtgesellschaft erbringt.
Ja, karitatives Werk. So geht es mir auch manchmal ein bisschen, dass ich das fast teilweise schon ein bisschen so zum Fremdschämen finde, wie die privaten Investoren hofiert werden. Das ist manchmal echt so peinlich. Und die Kampagnen, also zum Beispiel haben wir in Berlin diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co-Enteignung für Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen, ne, aber mittlerweile gibt es ja auch in Hamburg, die werden dann immer kritisiert und dann wirft man ihnen vor, sie würden die privaten Investoren verschrecken. Ja. Und genau hinter dieser Haltung steckt diese unhintergehbare Ideologie, wonach der Markt es besser richtet als die öffentliche Hand. Und Susanne sieht genau diesen Punkt ganz anders.
Der Markt regelt es nicht effizienter. Ansonsten hatten wir schon jemals eine Zeit, in der der Markt quasi alle Bedürfnisse, Wohnbedürfnisse befriedigt hat. Ich würde sagen, nein. Außer ein Markt ist zusammengebrochen, wie es ja zu gewisser Zeit in Ostdeutschland nach der Wende war. Ne? Aber immer dann, wenn Märkte im normalen Funktionsmechanismus sind, dann können wir feststellen, dass ab einer bestimmten Preishöhe aufgehört wird zu bauen. Ja? Also wenn klar ist, dass eine bestimmte Miete nicht mehr erzielt werden kann, also wenn wir für bestimmte Leute bauen, dann wird aufgehört zu bauen. Das heißt, alle diejenigen, die geringes Einkommen haben, die inzwischen wohlbekannte Pflegerin und Krankenschwester und der Polizist, wenn es an die gekommen ist, dann wird tendenziell eher aufgehört zu bauen, weil der private Projektentwickler ist nicht interessiert, den Ärmsten der Armen, dazu gehören jetzt nicht die Polizisten, ne, aber quasi die auch noch zu bedienen mit ihrem Marktfeld. Ja. Deswegen wird immer irgendwann aufgehört und nach wie vor trifft die Wohnungsnot diese arme Gruppe, aber dann wird auch so getan, als ob der Markt eigentlich gesättigt sei, weil es eine Tendenz gibt, nicht nur in den bundesrepublikanischen Gesellschaften, sondern grundsätzlich, dass diejenigen, die ganz arm sind, ja, denen dann auch zu sagen, also mit euren Einkommen könnt ihr einfach jetzt nicht mehr wohnen. Also ihr müsst selbst sehen, wie ihr weiterkommt. Und dann braucht es den Protest wiederum, um zu sagen, so geht's nicht.
Ja, aber kommen wir vielleicht nochmal zu der Frage, was man dann tun kann. Es gibt ja in vielen Städten und Regionen die sogenannte Mietpreisbremse, ne, die bei Neuvermietungen dafür sorgen soll, dass die neue Miete nicht 10% über der ortsüblichen Miete liegen darf. Allerdings gibt es davon auch wiederum einige Ausnahmen. Zum Beispiel gilt die Bremse nicht für Neubauwohnungen, die seit 2014 errichtet wurden oder wenn umfassend modernisiert wurde. Ne? Und das ist ja eben in der Tat ein lukratives Geschäftsmodell, gerade großer Immobilienkonzerne. Und es gab neben der Mietpreisbremse von der rot-rot-grünen Regierung in Berlin initiiert, aber auch den sogenannten Mietendeckel. Also hier mal grob gesagt, das Einfrieren der Mieten für ein paar Jahre, um zumindest mal vorübergehend den Druck rauszunehmen aus dem Mietenmarkt und parallel dazu natürlich andere Instrumente voranzutreiben. Was hältst du davon, Sabine? Oder ja?
Ja, naja.
Gibt's ja nicht mehr, aber was hast du genau davon gehalten?
Aber ich möchte mal kurz daran erinnern, als damals der Mietendeckel eingeführt wurde, da war ja ein Aufschrei aufschreit, dass wir jetzt den Kommunismus hier eingeführt kriegen. Das war echt unglaublich, wie empfindlich dann doch die ich sage jetzt mal, Interessensträgerinnen darauf reagieren. Ne? Aber ich würde ja denken, es kommt halt auch immer drauf an. Die Mietpreisbremse zum Beispiel, die ist ja kaum durchsetzbar.
Oh ja, das habe ich jetzt bei der Weitervermietung unserer alten Wohnung auch miterleben dürfen.
Echt? Wie, Ihr Zimmer?
Naja, die wird jetzt zur teurer Miete weitergegeben. Und ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass die neuen Mieter, die ich auch kurz kennengelernt habe, dass die irgendwie tatsächlich sich auf die Hinterbeine stellen und dann sagen, wir unterschreiben zwar jetzt erstmal den Vertrag, aber danach rügen wir das und kämpfen darum, dass wir tatsächlich die angemessene Miete bezahlen.
Ja, das ist das mit der Erpressbarkeit und auch das, dass da teilweise die Leute das dann erstens mal auch oft gar nicht wissen, dass sie eigentlich ein Recht dazu haben und das dann auch einfach nicht machen, weil das kostet auch irgendwie Energie, Zeit und so weiter und so fort. Genau, das ist das mit der Mietpreisbremse. Und der Mietendeckel, der wurde ja kassiert dann seinerzeit, weil er verfassungsrechtlich keinen Bestand hatte. Ne? Und das Argument war aber, und das finde ich nämlich auch interessant, Berlin dürfe den Mietendeckel als Land nicht erlassen. Ja? Also solche Regulierungen seien, wenn überhaupt, eben nicht unmöglich, sondern halt Bundesangelegenheit. Es widerspricht also überhaupt nicht grundsätzlich der Verfassung.
Ja, mich hat damals, auch als dann der Mietendeckel gescheitert ist erstmal, mich hat ziemlich genervt, dass dann relativ viele Leute immer so auf die rot-rot-grüne Regierung geschimpft haben, ne, dass die gescheitert ist. Aber ich fand eben, ja, Leute, wenn man umsteuern will, dann muss man auch mal Grenzen austesten und versuchen, diese zu verschieben. Und genau das hat die rot-rot-grüne Regierung damals halt versucht. Ne. Sie ist damit gescheitert, okay, aber sie hat auch mal den Denkhorizont geöffnet. Sie hat aufgezeigt, dass eigentlich der Bund jetzt an Zuge wäre und was machen müsste und dass man das auch machen kann. Und ich finde, so den Horizont zu erweitern für andere eben progressivere Politikvorstellungen, das ist halt total wichtig, weil das geht so vielen Leuten einfach ab. Ne? Also wir sind so daran gewöhnt, dass wir denken, ja, die Verhältnisse sind halt so, da kann man nichts machen.
Jetzt muss ich schon wieder lachen, weil das ist schon wieder so ein Moment, wo bei mir der Puls hochgeht, weil das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe im Krieg auch immer mal wieder von Leuten gesagt, mach doch mal mehr über Alternativen, wie könnte es denn anders gehen, Konzepte, und ich denke immer, ja, glaubt ihr eigentlich, dass wir jetzt zum Beispiel der Bundesregierung erklären müssen, dass es anders möglich wäre, und dann sagen die, ach so, so könnte es gehen. Ja, das wussten wir gar nicht. Ja, dann machen wir das natürlich. Natürlich geht es hier nicht darum, dass die nicht wüssten, dass es anders ginge oder dass es keine Konzepte gäbe. Ich mache jetzt nur ein Beispiel. Ja, Hans-Jochen Vogel, der ist vor 4 Jahren gestorben. Der war mal Oberbürgermeister von München. Und er war Bundesbauminister von 72 bis 74. SPD, ja, also der hat schon immer dafür geworben, dass Boden keine Ware sein soll, ja.
Wurde allerdings nicht wirklich gehört, noch nicht mal in seiner eigenen Partei so richtig.
Ne? Richtig, also so richtig wurde er nicht gehört, ja. Und der hat irgendwie auch nochmal ein Buch publiziert, das ist, glaube ich, 2020 oder so, weiß ich nicht, wann das dann irgendwie, jetzt ist gar nicht so lange her. Ja, und der hat eben vorgeschlagen, die Gemeinden sollen denen, wenn sie dann einmal Boden erworben haben, nicht mehr verkaufen dürfen. Ja, das hat er gefordert. Er hat gesagt, man muss diesen Boden dann über Erbbaurecht weitergeben, zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften. Ja, oder aber er hat gesagt, Bodengewinne abschöpfen. Ja, das ist ein Gebot der Gerechtigkeit.
Vielleicht können wir da nochmal auf dieses Stichwort Grundsteuer zu sprechen kommen. Ne? Da gab es ja jetzt die Grundsteuerreform. Mhm. Aber wenn ich das richtig sehe, erfüllte ja beileibe nicht wirklich die Funktion, dass da eine wirklich gerechtere Besteuerung stattfindet von großen Immobilienbesitz. Und das finde ich echt den Knaller, die höheren Steuerbeiträge für die Grundsteuer, die können halt auch komplett über die Nebenkosten auf die Mieterinnen umgelegt werden. Ne?
Ja, genau. Aber nochmal kurz zu Vogel, Hans-Jochen Vogel. Wenn er sagt, also wenn eine Gemeinde eine Fläche zum Beispiel dann umwidmet und sagt, so hier darf jetzt gebaut werden, ja, dann steigt der Preis des Grundstücks. Ja, das haben wir am Anfang ein bisschen versucht zu erklären, wie das jetzt zustande kommt. Aber er sagt eben, dieser Planungswertausgleich, dieses sperrige Wort, bedeutet eben, dass dann ein Teil dieses Gewinns abgeschöpft wird und der Kommune zugutekommen wird. Ne? Und man könnte jetzt noch über 1000 andere Alternativen reden. Mich macht es immer so fertig, dass das Problem immer sein soll, dass es keine Konzepte und keine Ideen gibt. Die gibt's ja. Also wenn ich jetzt noch mal ein Beispiel nenne, gerade aktuell, es gibt ja Kommunen, die in der Not dann was tun. Zum Beispiel Mainz. Ja, Mainz hat jetzt gerade beschlossen, dass in manchen Wohngebieten die Bodenpreise eingefroren werden. Ja, aber das Problem ist, wenn du das jetzt machst, wenn du jetzt die Bodenpreise einfrierst und du hast keine öffentlichen Kapazitäten mehr, selbst zu bauen, dann ist natürlich der Anreiz, nämlich Rendite für die Privaten, auch eingefroren. Ja, und dann ist es schon so ein bisschen tricky und fast auch schon zu Recht zu sagen, ja, wer soll denn da noch bauen? Und das ist eben genau das Problem, dass man da jetzt nach dieser zerstörerischen Entwicklung der letzten Jahrzehnten sich selbst in so ein Dilemma reinmanövriert hat. Ne? Und jetzt muss ich nur mal kurz sagen, diese Mainzer Idee, ja, die wird von der CDU vorgebracht und getragen. Ja? Und da höre ich jetzt auch nochmal, hören wir nochmal ganz kurz bei Susanne rein.
Also ich sag mal, das ist keine Sache, die man jetzt eher von den Linken erwartet auf lokaler Ebene als von CDU Oberbürgermeister, Bürgermeisterin. Das trifft so nicht zu. Dieser Umstand, dass beispielsweise öffentliches Land, das auf dem Markt ist, gekauft wird, ja, um damit günstiges Mieten zu gewähren oder günstiges Bauen zu gewähren, das ist in Ulm mit einem konservativen CDU-Oberbürgermeister schon Jahrzehnte Usus. Ja? Und das heißt, die Stadt hat einen großen Fonds mit eigenem Land, wo sie dann auch damit entsprechend agieren kann. Das heißt, es hängt nicht unbedingt mit den politischen Ausrichtungen zusammen, sondern es hängt damit zusammen, ist mein Eindruck, dass die Verantwortliche der Stadt einen entsprechenden Druck bekommen, ja, dass es ein Problem gibt in der Stadt und dann müssen Oberbürgermeister, BürgermeisterInnen tätig werden. Und so würde ich das jetzt in Mainz interpretieren, also den Bodenpreis einfrieren. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob das überhaupt juristisch zulässig ist, dieses Einfrieren. Grundsätzlich denke ich, das ist eine respektable Maßnahme, aber wir sollten den Boden grundsätzlich befreien von diesem Druck, als Ware zu rahmen und als Ware einzusetzen, sodass immer höhere und höhere Preise erzielt werden. Dabei ist es aber eine wichtige Grundlage für unser Leben. Also ich würde vorschlagen, dass Boden eigentlich keine Ware mehr sein soll. Das ist jetzt groß gesprochen. Wie kann man das im Kleineren dann wirklich umsetzen? Ich denke, dass man den Verkauf oder die Weitergabe von Boden nur noch an Genossenschaften machen kann. Das heißt, an Gemeinschaften, die sich auch selbst verbindliche Regelungen machen, dass sie das nicht als ein Ware sehen, sondern als ein Produkt, also ein Gegenstand, nicht Produkt, als ein Gegenstand, der wichtig ist für das Leben. Und das gilt für die Städte genauso für das Land, für die Städte, weil wir müssen irgendwo wohnen. Und es kann nicht sein, dass wir diese Lebensgrundlage zu einer Ware machen. Und das gilt aber genauso auch für Land, für agrarisches Land. Ja? Auch das brauchen wir. Wir brauchen es einfach, um zu überleben, weil darauf unsere Lebensmittel angebaut werden. Ja? Und dann muss es auch in andere Hände gegeben werden, beziehungsweise andere Hände müssen geschaffen werden, die das nicht mehr als Ware dann verwerten. Und es gibt schon viele Akteure, die müssen einfach gestärkt werden, wie Genossenschaften und sonstige Konstellationen.
Ja, ich meine, dass Boden keine Ware mehr sein soll, das wäre tatsächlich an der Ursache angesetzt. Ne? Und Susanne erwähnte die Stadt Ulm und das hatte ich mir auch nochmal angeschaut, weil es mich einfach interessiert hat und stellte erstaunt fest, dort gehört wirklich ein Drittel des Stadtgebietes der Kommune und die Stadt beginnt nur dann ein Bebauungsplanverfahren, wenn die Fläche auch ihr selbst gehört. Und wenn die Flächen dann verkauft werden, dann nutzt die Stadt durch eine Regelung im Baugesetzbuch eine sogenannte Auflassungsvormerkung, auch so ein Wortungetüm, dass der Käufer das Grundstück an Dritte nicht einfach weiterverkaufen kann. Ne? Also das ist dann diese Bedingung. Der kann das dann nur übrigens für den alten Kaufpreis an die Kommune zurückverkaufen. Und so verhindert man natürlich total wirkungsvoll, dass mit den betroffenen Grundstücken spekuliert wird. Und das fand ich wirklich interessant. Ich kannte das vorher nicht und habe so gedacht, Mensch, schau mal an, was in Ulm alles geht. Ne? Aber es ist auch wieder ein Beispiel dafür. Es gibt diese wirkungsvollen Instrumente, sie werden nicht umgesetzt. Und das liegt natürlich meiner Meinung nach auch daran, dass wir zu wenig Druck von unten haben, die das einfordern.
Jetzt hast du mir natürlich
jetzt hast du mir natürlich das alles, das ganze Argument genommen, weil ich gerade gesagt habe, das kennt man doch alles, ja? Also ja. Die Konzepte sind noch bekannt, aber ich habe da lustigerweise gerade vorgestern auch mit einer Freundin diskutiert, die mich da so erwischt hat in meinem Rant, dass ich echt keine Lust mehr hatte, hier weiterzumachen, weil ich gedacht habe, meine Güte, es geht hier doch echt um was anderes, nicht um die Modelle. Aber Ulm ist jetzt zum Beispiel, finde ich, ein wunderschönes Beispiel, weil überall wird dieser Bürgermeister von Ulm als Vorzeigebeispiel für diese unglaubliche innovative Idee und so weiter vorgeführt. Ich habe mir natürlich auch jetzt nicht so wie du jetzt im Detail dann, wie genau das funktioniert, aber Ulm gilt immer so ein bisschen als, da gibt es noch so ein kleines gallisches Dorf, was ist wie bei Asterix und Obelix, ja. So, und da denke ich immer, Mensch, liebe Politik und Bundesregierung, guck doch mal nach Ulm. Und die haben das bestimmt auch schon mitgekriegt mit Ulm und trotzdem passiert nichts. Ne?
Das stimmt. Also
so da, das ist immer so ein bisschen meine Verzweiflung.
Aber die Forderung gibt es eben, ne? Auch zahlreiche Initiativen, zum Beispiel das breite Bündnis Bodenwende, das will ich hier auch einfach nochmal erwähnen, das fordert tatsächlich ein grundlegendes Umsteuern auch in der Bodenpolitik. Ne? Also, dass einerseits leistungslose Bodenwertgewinne viel stärker steuerlich abgeschöpft werden sollten und das Geld, das daraus dann eingenommen wird, für die öffentliche Daseinsvorsorge bereitstehen soll. Ne? Aber ich habe dann nochmal gedacht, naja, Kommunen müssen eben auch in der Lage sein, eine viel aktive Bodenpolitik zu betreiben. Ja, Blick auf Ulm, die machen das halt schon seit Jahrzehnten. Und man braucht erstmal das Geld, um den Boden der Privaten in Wertsetzung einfach auch zu entziehen. Ne? Also diese Bodenbevorratungspolitik der Kommunen, die braucht Finanzen und Finanzierungsmöglichkeiten und ein Bodenfonds braucht sozusagen dann erstmal erste Grundstücke und Mieteinnahmen, die man daraus bekommt, um den Aufkauf von weiteren Grundstücken betreiben zu können. Ja, und da stoßen wir dann eben auf dieses Problem, dass viele Kommunen das Geld für eine aktivere Bodenbevorratungspolitik ja überhaupt nicht haben. Ne? Die sind selber pleite.
Ja, darf ich mal ganz kurz was dazu jetzt sagen, weil ich würde mal denken, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel eine Straße gebaut werden soll, eine Bundesstraße oder eine Autobahn oder aber wenn Kohle abgebaut werden soll, was passiert dann mit dem Land, was die Leute nicht hergeben wollen?
Dann wird halt enteignet.
Ja.
Ja, klar, ich meine, klar, wir brauchen
natürlich
ganz andere
gegen Entschädigung, ja, aber über die Höhe der Entschädigung kann man ja dann auch politisch entscheiden. Ne?
Ja, genau, darauf käme es halt an, ja.
Genau, also ich wollte noch mal kurz auf einen anderen Punkt, der mir aufgefallen ist, weil in den letzten Jahren gibt es ja schon auch große Kritik in den sozialen Bewegungen und auch sonst eigentlich, finde ich, an diesen Übertreibungen der Finanzinvestoren und der Entwicklung auf dem Finanzmarkt. Ne? Aber was ich auch interessant finde, wo ich mir ehrlich gesagt auch noch nie so einen großen Kopf drüber gemacht habe, was ich bei André Holm auch wieder gefunden habe, der hat gesagt, dass generell der private Mietwohnungsmarkt im Grunde genommen bestehende soziale Ungleichheiten nochmal verschärft. Ne? Also kurz nochmal so ein Zahlenbeispiel. Es gibt in Deutschland etwa, schätzt man, 41 Millionen Haushalte. Ja, und von diesen 41 Millionen Haushalten sind 3,9 Millionen Haushalte selbst Vermieter, Vermieterinnen, ja, und erzielen quasi Einkünfte. Ne?
Aber warte mal, wer ist das jetzt genau? Sind das jetzt nur so die kleinen Eigentümer?
Also es reicht von Kleinstvermieterinnen, die auch die Wohnung teilweise selber nutzen, bis hin zu Vermietern, die dann eben mehrere Wohnungen haben oder Mehrfamilienhäuser, die aber keine Konzerne sind, keine Finanzinvestoren, sondern eben private Vermieterhaushalte, ne? Mhm. Und die haben insgesamt diese 3,9 Millionen Haushalte, die Einkünfte erzielen aus Vermietung und Verpachtung, die haben insgesamt 14,5 Millionen Wohnungen verwaltet. Das sind also relativ viele, ne? Und das bedeutet, wenn man sich das jetzt nochmal so kurz vor Augen führt, dass also jeden Monat Eigentümerinnen von Wohnungen, von ihren Mieterinnen, aus deren Einkommen Miete kriegen und natürlich auch logischerweise ein bisschen Überschuss, weil sie ja ihr Vermögen damit aufbauen wollen, während wiederum die Mieterinnen, die das aus ihrem Einkommen bezahlen müssen, entsprechend weniger Vermögen aufbauen können. Ja, insofern ist es echt auch eine große Umverteilungsmaschinerie. Und Holm ich zitiere jetzt mal ganz kurz, was Holm sagt. Das ist jetzt nicht überraschend, aber ich möchte trotzdem noch mal darauf hinweisen. Er sagt, die relativ kleine Gruppe der Haushalte, die Einkünfte aus der Vermietung und der Verpachtung erzielen, haben ein mehr als doppelt so hohes Einkommen wie die Haushalte, die mit ihren Mietzahlungen zu solchen Einkünften beitragen. Ja, also insofern sagt er eben auch, der private Mietwohnungsmarkt ist ein auf Dauer gestelltes System des Vermögenstransfers.
Also das ist eine Umverteilung, die sozusagen auch schon ganz ohne die großen FinanzinvestorInnen funktioniert, ne?
Genau, der ist strukturell schon gegeben, ne? Also verstärkt bereits existierende Ungleichheiten nochmal. Und mir geht es jetzt übrigens nicht darum, dass ich Leute moralisch verurteile, die sich eine Eigentumswohnung gekauft haben und die sie vermieten. Viele müssen das tun für die Rente, ja, oder für die Kinder, damit sie was vererben können. Und das hat halt auch einen Grund, ja, weil wir müssen eigentlich die Privatisierungsoffensiven immer im Zusammenhang sehen mit anderen Sektoren, die privatisiert worden sind. Also die Wohnungsprivatisierung, Grund- und Bodenprivatisierung steht in engem Zusammenhang mit der Privatisierung der Rente.
Ja, das öffentliche Rentensystem ist in Deutschland ja durch die diversen Reformen, ne, vor allem, oder haben wir es auch schon wieder, Rot-Grün im Zeichen der Agenda 2010-Politik. Ne, da wurde die öffentliche Rente sozusagen runtergedimmt und die private individualisierte Vorsorge fürs Alter wurde als das große neue Ding beworben. Mit verheerenden Folgen, da schauen wir in einer der nächsten Podcast-Ausgaben nochmal drauf. Aber wichtig ist hier jetzt erstmal, weil die staatliche Rente unter Druck kommt, nutzen diejenigen, die das Geld dafür haben, eben auch verstärkt Immobilien zur Altersvorsorge.
Mhm, genau. Und das wiederum, diese sozusagen Privatisierung in allen Sphären eben auch, also wenn es auch nur eine Teilprivatisierung ist, die wir erlebt haben, die führt eben auch dazu, dass parallel dazu, kurz noch als Ergänzung, ist eben auch eine Liberalisierung der Kapitalmärkte passiert. Also, dass man sehr viel einfacher überall steuerlich begünstigt und so weiter Kapital anlegen konnte. Das kommt alles zusammen und das hat dann eben am Ende dazu geführt, dass Wertpapiere entstanden sind auf Basis von Grundstücken mit oder ohne Immobilien, ja, auf die aber sich regelmäßige Zahlungen beziehen, ne? Also entweder Mieteinnahmen oder Tilgung, wenn man ein Haus gekauft hat und so weiter und so fort. Und diese Wertpapiere, die regelmäßige Zahlungen oder regelmäßige Rendite generieren, die sind dann selbst zum Handelsgut geworden. Die sind dann quasi in der Finanzmarktsphäre von Hand zu Hand gewandert, den Schwankungen dort ausgesetzt gewesen. Am Ende wusste man überhaupt nicht mehr, welches Haus jetzt da drin ist oder um welches Gebäude es da eigentlich geht oder um welchen Boden. Das hat sich also immer weiter voneinander entfernt. Und wenn dann tatsächlich damit so unglaublich viele Ketten verbunden sind, um es mal so zu sagen, und das unterste Glied, wie jetzt zum Beispiel so ein Hauseigentümerin kann nicht mehr bezahlen oder die Miete steigt, kann nicht mehr bezahlen, dann löst das, wenn das in der Masse passiert, eine Kettenreaktion aus und alles bricht zusammen, also wie so ein Kartenhaus. Und genau das ist übrigens passiert in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Das war der Auslöser, ne, diese Immobilienkrise, die von den USA ausging, wo der Markt mit Immobilienkreditpapieren massiv in die Krise geraten ist. Ja, mit Bankenpleiten und so weiter, was dann auch in Europa Folgen gezeigt hat. Das bedeutet, der durch und durch privatisierte Wohnungs- und Bodenmarkt, die Privatisierung der Rente, die Teilprivatisierung, die Liberalisierung des Kapitalmarktes, alles das verstärkt nicht nur eh schon vorhandene Ungleichheiten, sondern ist auch noch extrem krisenhaft. Ja. Und wir haben also, kann man jetzt mal nur so kurz zugespitzt sagen, in den letzten Jahrzehnten der neoliberalen Ideologie und Politik unsere Lebensgrundlage einer extrem unsicheren Marktdynamik an die Hand gegeben.
Also ich nicht.
Ich auch nicht, bin ich gefragt worden. Ne?
Ja, eben.
Und Susanne Heeck hat sich damit unter dem Stichwort der Finanzialisierung nochmal ganz explizit auseinandergesetzt. Ja, also was heißt das eigentlich? Immer mehr Lebensbereiche werden den Logiken der Finanzmärkte ausgesetzt und damit dem Druck zur schnelleren Rendite unterworfen. Ja? Und das führt eben auch dazu, dass wir alle individuell, ob wir wollen oder nicht, uns über Finanzmärkte absichern, auch für die Rente. Und weil wir ja eben in Teilen in die private Vorsorge geschoben wurde, also die Rente, ne, nicht wir. So dass wir also jetzt alle zu kleinen Mini-Investoren erzogen werden. Und dazu hören wir nochmal Susanne Heeck.
Es gab Zeiten, in denen es quasi eher eine kollektive Regelung auch von gewissen Gefährdungslagen, also menschlichen Gefährdungslagen gab, wie Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit und sowas, ja. Und das geht aber zunehmend in die Hände der Individuen, wo der Aufruf ist, kümmere dich selbst. Und aus diesen Gründen ist es ja inzwischen so, dass in manchen Schulen quasi Finanzwissen vermittelt wird. Ja? Finanzwissen in dem Sinne, überleg dir, in welches Finanzprodukt du investierst und auch eine Gesundheitsversorgung ist eine Art Finanzprodukt. Ja? Und das ist Responsibilisierung.
Responsibilisierung, krasses Wort, bedeutet im Grunde nichts anderes als die Übernahme von Selbstverantwortung oder eben Selbstverantwortung. Und das ist für Susanne die Kehrseite von Finanzialisierung. Also, dass wir sagen, Rente, Gesundheit, alles Mögliche wird in Teilen privatisiert. Und jetzt müssen wir uns eben selbst vorsorgen um uns. Ne? Riester-Rente, Wohnung kaufen, Zahnarztversicherung abschließen, Zuzahlung im Gesundheitsbereich, was auch immer. Also der Appell ist, kümmere dich selbst und hier, nimm, da ist der Finanzmarkt, dort kannst du dein Glück versuchen. Und weißt du, das Dilemma ist aber, wir haben uns da doch alle mit, allesamt mit rein verstricken lassen, ja. Indem wir jetzt quasi gezwungen sind, Teile unseres Einkommens diesem Spiel aus Geld mehr Geld machen, überlassen, erhöhen wir dann halt auch in gewisser Weise selbst den Druck darauf, dass die Renditen ständig weiter steigen müssen. Wie jetzt beispielsweise die Mieten, ne? Und es ist uns zum Großteil überhaupt nicht bewusst, wie verstrickt wir da drin sind. Wir machen alle mit, ob wir wollen oder nicht. Und das kann dann eben zu einem total bizarren Fall führen. Zum Beispiel eine Neuköllner.
Vonovia, ne?
Genau, ja, Vonovia. Ja. Eine Neuköllner Mieterin, die hat gegen Vonovia geklagt, das war ihr Vermieter, wegen Mieterhöhung. Und dann hat sie im Zuge dieses Prozesses erfahren müssen, dass sie selbst mit ihrer Riester-Rente, wo sie also Beiträge einzahlt, die in die private Rentenvorsorge einzahlt und die wiederum hat in Vonovia angelegt. Also das ist echt krass. Das heißt, damit ihre Rente eine bessere Verzinsung hat, später muss sie sich jetzt ihre eigene Miete erhöhen lassen. Es ist wirklich, das sind die bizarren Auswüchse einer solchen Entwicklung und Verstrickung. Dazu gehören wir jetzt auch nochmal, Susanne.
Nein, das ist kein Einzelfall. Ich meine, es gibt ja ganz viele Immobilienfonds auch, offene und geschlossene. Interessanter sind hier die offenen Fonds, die ja auch in was investieren? In Büros, in Logistikimmobilien, aber in den vergangenen Jahren auch in Wohnimmobilien. Ja, das sind Fonds mit ganz schillernden Namen wie Gutes Wohnen Deutschland Fonds und Ähnliches. Ja, wenn wir zur wo auch immer hingehen, Sparkasse oder Sparda-Bank, werden wir zum Teil dann auch angesprochen, wollen wir nicht fürs Alter vorsorgen oder in Papiere investieren, die uns quasi immer einen sicheren quasi Ertrag bringt. Und was ist es dann? Das sind dann offene Immobilienfonds. Wir wissen nicht, was dahinter steht, wenn wir einen offenen Immobilienfonds kaufen. Aber ich möchte wetten, dass es sehr viel mehr Leute betrifft als jetzt nur diese Vonovia-Mieterin.
Ja, das sind wirklich ziemlich absurde Auswüchse. Mich erinnert es übrigens so ein bisschen an diese sehr ambivalente Entwicklung, wenn Beschäftigte von ihrer Firma über Aktienoptionen an der Firma beteiligt werden. Ne? Auch da findet ja so eine Einbindung statt, die für die Beschäftigten meiner Meinung nach vor allem nur Nachteile bringt, ne? Dass man in die Logik der Profit- und Verwertungsmaschine eben nochmal viel stärker eingebunden wird und damit sich ja quasi irgendwie innerlich spalten muss, ne? Als Beschäftigter fordere ich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen und als Aktienbesitzer oder Aktienbesitzerin muss ich genau solche Kosten aber drücken, damit die Firma rentabler läuft, ne? Das ist wirklich absurd.
Ja, und ich finde, also was mir auffällt bei dieser ganzen Wohnungskrise, in der wir ja stecken, ne? Da herrscht ja auch ein unglaublich vergiftetes Klima in der öffentlichen Debatte, ja? Und ich glaube, das hat unter anderem genau damit zu tun, dass die Leute so aufeinander gehetzt werden und die einen tatsächlich auch wirklich angewiesen sind darauf, dass sie ihre eigene Situation verbessern, mit dem wiederum Schmälern der Lebenseinkommen anderer. Das ist wirklich krass. Also ich will da auch immer nicht den moralischen Zeigefinger hochhalten, sondern einen nüchternen Blick drauf. Ich kenne zum Beispiel auch eine Rentnerin, die wirklich wenig Rente kriegt und die über irgendeinen Weg, den ich jetzt nicht genau weiß, an eine kleine Wohnung gekommen ist, erspart, wie auch immer, und die damit ihre Rente aufbessert. Man will ihr das nicht zum Vorwurf machen. Ja? Das Prinzip aber bleibt gleich. Die einen leben vom Einkommen der anderen. Und das lässt sich dann halt auch bis nach unten deklinieren, auf die nicht so gut gestellt sind. Ja? Und wirklich entziehen kann man sich dem nur, wenn man entweder sich genossenschaftlich organisiert oder wenn man schon eine Eigentumswohnung hat, dass man sie dann halt selbst nutzt oder wenn man wenigstens dann, wenn man vermietet, die nicht permanent, also in diesem immer höher, schneller, weiter, mehr, da nicht mitspielt, ja. Aber ich meine, weißt du, im Grunde genommen ist es ja so, wie stark so ein Machtverhältnis, wie klein das auch immer ist, gegenüber anderen hat, ja. Also wie gut man dann ist, dass man sozusagen sagt, ich erhöhe jetzt die Miete nicht so stark, obwohl ich es eigentlich dürfte und könnte laut Mietspiegel und so weiter und so fort. Das hängt schon schwer ab von dem Charakter der einzelnen Persönlichkeiten, wie sie sich in diesem Setting verhalten. Und ich finde, der Markt sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass da lauter nette Menschen rumlaufen. Ja, es ist eher das Gegenteil der Fall.
Naja, gut. Ich meine, es hängt von den Persönlichkeiten ab. Ja, okay. Aber ehrlich gesagt, ob hier und da mal ein netterer Mensch auf dem Wohnungsmarkt rumläuft, der ein anständiger Vermieter ist, ja, das mag zwar individuell so sein und es ist dann auch schön, aber das ändert ja nichts an den strukturellen Ursachen, ne? Und auch nichts daran, dass es eben vor allem die großen Finanzinvestoren sind und großen, also Besitzer von großen Immobilienbeständen, die die Mietpreisentwicklung nochmal ganz besonders nach oben pushen, weil sie es können, weil politisch nicht regulierend eingegriffen wird, ne, und eben so eine wichtige Ressource wie der Boden eben nicht, meinetwegen auch schrittweise, dem Markt entzogen wird.
Absolut. Das ist übrigens tatsächlich auch, würde dann auch was ausmachen. Also nochmal ganz zurück auf diese Vergesellschaftungsfrage. In Berlin gab es ja nach diesem Volksbegehren, wo die Mehrheit der Berlinerinnen sich dafür entschieden hat, dass man diese großen börsennotierten Immobilienkonzerne vergesellschaftet. Da hat eine Expertinnenkommission tatsächlich ja auch rausgefunden, wenn das passiert, wenn man vergesellschaftet und das ginge, ja, nach dem Urteil der Expertinnenkommission, hätte das eine Auswirkung auf die gesamte Mietentwicklung nach unten. Ja. Also allein schon deshalb würde sich das politisch absolut lohnen, da anzufangen, ne, mit der Vergesellschaftung der börsennotierten Immobilienkonzerne.
Also unter anderem darüber, dass nicht nur die Mieten dann für die Mieterinnen in diesen Wohnungsbeständen niedriger wieder wären, sondern weil das auch Auswirkungen hat auf den Mietspiegel,
genau,
ne? Auf richtig. Den allgemeinen Mietspiegel. Ja.
Genau, richtig, ja. So, und ich habe also nochmal zu dieser vergifteten Atmosphäre, die ich so ätzend finde, da habe ich auch mal im Vorfeld, habe ich mir ein paar Podcasts angesucht, die sich mit dem Thema Wohnen, Immobilien und Boden beschäftigen. Und da siehst du das Wunderschöne, es gibt einen Podcast, die sagen, hey, ich gebe dir die besten Tipps, wie du mit einer Anlage in Immobilien das meiste rausholst, also das meiste aus denen, die dann dafür zahlen müssen, ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen, hey, ich zeige dir alternative Möglichkeiten zur privaten Rendite, wir machen hier Mietendeckel, Vergesellschaftung und so weiter. Und diese beiden Podcasts, die meines Erachtens so ein bisschen nebenher stehen, die sind schöne illustrative Ausdrücke für das, was Karin Ley im Untertitel ihres Buches Vonopoly, hat sie nämlich genannt, wie die Immobilienspekulation das Land spaltet.
Ne? Mhm. Das trifft es wirklich gut.
Trifft es total gut, wobei ich ja noch weitergehen würde und sagen, wie der Markt die Menschen spaltet. Aber gut, damit wären wir jetzt aber auch am Ende so ganz langsam mit der Zeit, Eva. Aber
wir überziehen heute eh schon.
Ja, stimmt, total.
Deutlich.
Aber das musste jetzt alles auch mal raus. Das war für mich jetzt auch ein bisschen Therapie. Aber ich möchte wenigstens noch zwei Punkte und die mache ich jetzt wirklich nur noch ganz kurz.
Schieß los.
Weil ich die irgendwie wichtig finde. Also erstens mal diese Form des Privateigentums, wie wir es jetzt geschildert haben, die diese verheerenden Folgen hat auf die Gesellschaft, die ist beileibe nicht immer schon so gewesen, wie sie war. Also man kann sagen, so je nachdem, was man, welche Literatur man liest, zwischen 500, 600, 700, 800 Jahren gibt's die. Und die ist durch gewaltsame Prozesse entstanden. Ja, und die, ja, das hatten wir, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr, wo wir irgendwie klar gemacht haben, ein wesentlicher Umbruch vom Feudalismus in den Kapitalismus war die Vertreibung der Menschen von Land mit dem Ziel, dieses Land profitabler einzusetzen. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen von Privateigentum. Und diese Spuren dieser historischen Entwicklung, die sehen wir heute in diesen aktuellen Prozessen immer noch. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, dass in der Geschichte des Kapitalismus selbst, nachdem er sich dann mal durchgesetzt hat, es immer auch Kämpfe, auch initiiert von den Arbeiter, von der Arbeiterinnenbewegung gab, die für andere soziale Wohnraumversorgung gekämpft haben. Ne? Also für Gemeinnützige, für Eigenbauer. Das Rote Wien ist immer ein schönes Beispiel, wo man das sehen kann. Und man sieht auch an diesen Gemeindebauten im Roten Wien, was alles möglich ist, von wegen das geht nicht. Ne? Auch klar, wenn da nicht alles Gold ist, was glänzt, aber immerhin, man sieht da auch noch die Spuren. Aber mein Eindruck ist, dass heutzutage die Sozialdemokratie für ihre Klientel nur dann etwas bereit ist zu machen, wenn Private damit Gewinne machen können. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied der Sozialdemokratie heute und früher.
Ja, da gebe ich dir völlig recht, was den Blick auf die heutige Sozialdemokratie angeht. Ne? Ich denke halt, ja, die Sozialdemokratie damals, also jetzt und nach dem Ersten Weltkrieg, die war eben einfach noch linke, aber es gab vor allen Dingen auch eine sozialistische Arbeiterbewegung, die Druck von unten gemacht hat. Ne? Und das ist ein entscheidender Punkt, warum sich dann Zustände oder warum sich Dinge auch verschieben ließen. Das heißt, wir brauchen den Druck von unten, wir kommen immer wieder darauf zurück. Ich meine, bei Wien finde ich auch nochmal wirklich interessant, das hat ja in so ab den 20er Jahren dann begonnen mit diesem großen Programm der Gemeindebauten, also ab den 1920er Jahren. Und da hat man zum Beispiel auch eine sogenannte Wohnbausteuer eingeführt, um dieses ganze Projekt der Gemeindebauten finanzieren zu können. Und die Wohnbausteuer, die war eben sehr stark progressiv ausgestaltet. Ich habe gelesen, die teuersten 0,5% der Immobilien, die erbrachten allein 45% der gesamten Steuereinnahmen. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Und die Steuern waren damals Teil weiterer sogenannter Luxussteuern oder auch Breitner Steuern genannt, nach dem damaligen sozialdemokratischen Finanzpolitiker Hugo Breitner. Und die haben eben Luxuskonsum besteuert, ne? Autos, Pferde, Hauspersonal, was damals halt so weit verbreitet war in der oberen Klasse. Und das finde ich eine wertvolle historische Erfahrung, an die man immer mal wieder erinnern muss, ne? Im Sinne von, wir haben wirklich viele Instrumente, die gab es schon, die gibt es auch immer noch, die können wir reaktivieren, aber wir brauchen Druck von unten und die ganz breiten Bündnisse in den MieterInnenbewegungen, aber auch progressive Architektinnen oder Umweltverbände, Wohlfahrtsverbände, die weisen ja auch immer wieder darauf hin, ne? Aber wir müssen es politisch erkämpfen.
Ja, das ist übrigens, ich war ja in letzter Zeit öfter in Wien, ne? Und tatsächlich ist es so, apropos, es gibt Konzepte und Alternativen, das ist nicht das Problem. Also, aber es ist tatsächlich trotzdem so, alle Welt, die irgendwie sich beschäftigen mit Stadtsoziologie, mit Stadtentwicklung, wie auch immer, fahren nach Wien und gucken sich das an. Wie haben die das gemacht? Oder, ne? Ich meine, dort gibt es auch Entwicklungen, die mittlerweile weit kritisiert werden. Ne? Aber es ist auf jeden Fall immer noch Gegenstand von großem Interesse und auch Erstaunen. Ja, also insofern, ich würde aber trotzdem gerne daran festhalten wollen, dass es der eigentliche Grund für diese ganze Misere nicht unbedingt im Mangel an alternativen Strategien gibt. Wenn man es wirklich wissen will und in die Richtung sich informiert, dann stößt man relativ schnell drauf. Ja, man, wie gesagt, wie du gesagt hast, man muss ja nur auch in die Geschichte gucken. Ja, aber ich glaube, der eigentliche tiefsitzende, dahinterliegende Grund, warum wir da sind, wo wir sind und warum es auch keine Einsicht gibt und keine Aufarbeitung, ist, dass wir sozusagen dieses, der Markt richtet es besser, eine verbreitete moderne Religion ist, von wegen aufgeklärte Gesellschaft, ja. Im Grunde genommen ist ja der Markt nichts anderes als eine Methode, wie öffentliche Ressourcen den Privaten zur Gewinnmaximierung angedient werden. Und zwar auf Kosten derer, die den eigentlichen Reichtum unserer Gesellschaft erwirtschaften oder erarbeiten. Ne? Und insofern, glaube ich, ist diese Ideologie einfach eine der Haupthürden, neben vielen anderen Gründen, die wir jetzt genannt haben, die eben alternative Konzepte mehr oder weniger im Nichts verhallen lassen. Und deshalb würde ich dir total recht geben, wir müssen, das muss einfach viel, viel mehr Widerstand von unten geben.
Ja, und damit, glaube ich, schließen wir jetzt zumindest diesen langen Part hier über die Wohnungs- und Bodenfrage und kommen zu den Mitbringseln.
Wir haben jetzt echt ganz schön zu diesem Thema, ganz schön lange zu diesem Thema geredet, aber war jetzt mir auch echt ein dringendes Bedürfnis. Ich habe aber jetzt dafür mein Mitbringsel auch noch ans Thema angelehnt gelassen und ich halte es sehr kurz. Ich möchte nämlich ausnahmsweise mal Marx zitieren. Nur ein Satz, okay?
Okay.
Also, vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen.
Sehr schön.
Finde ich auch. Und du, was hast du dabei?
Ich habe zwei Mitbringsel mitgebracht. Und das eine Mitbringsel ist eine Studie in der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor kurzem erschienen. Und die steht unter dem Stichwort Reiche in Klimaverantwortung nehmen. Und die liegt mir sehr am Herzen, weil dort nämlich Stefan Bornecke, ein Jurist, für die Stiftung mal durchdekliniert hat, wie tatsächlich der Luxuskonsum, wir hatten ja gerade das Stichwort schon, der Reichen, die extrem viel CO2 verballern, wie der besteuert werden kann, verfassungs- und europarechtskonform, oder wie solcher Konsum eben auch ganz verboten werden kann. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema und die Studie ist extrem wichtig, um auch ja, Munition zu haben, wie das auf einer juristischen Ebene gut gemacht werden könnte. Da lade ich gerne zu ein, sich diese Studie mal anzugucken. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und ja, das zweite Mitbringsel von mir, das ist mir eine besondere Freude, denn ich habe vorhin erfahren, dass dein neues Buch, Sabine, jetzt auch erhältlich ist.
Oh Gott, ja.
Ja.
Ich bin auch schon ganz aufgeregt.
Ich habe jetzt leider den Titel vergessen.
Oh Gott.
Du musst dir jetzt selber sagen, auch wenn es dir ein bisschen peinlich ist.
Ja, wessen Freiheit, welche Gleichheit, das Versprechen einer anderen Vergesellschaftung.
Ich freue mich sehr darauf, da reinzulesen.
Ich mich auch.
Also, macht's gut. Wir freuen uns übrigens weiterhin über Kritik und Zuschriften an die Mailadresse armutszeugnis@rosalux.org.
Genau, und wir lesen auch alles. Und wenn wir nicht immer sofort antworten, bitte nicht sorgen oder so. Wir lesen alles und wir antworten auch. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit.
Macht's gut.
Tschüss, auf Wiederhören.
Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.